Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von Hotelskin of a Trackskin.
Es grüßen euch Jakob und Dirk. Hallo Jakob.
Ja, hallo Dirk.
Mats ab.
Mats ab.
Genau.
Markus Söder ist ja bekannt für markige Worte. Bei der Vorstellung der künftigen CSU-Minister sorgte der bayerische Ministerpräsident jedoch mit einem Vergleich zwischen dem amtierenden Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen und dem designierten Nachfolger Alois Rainer von den Christsozialen für Kritik. Hören Sie selbst.
Alois Rainer ist quasi der perfekte Kandidat. Er selber kommt aus dem Handwerk, ist Metzgermeister. Also das heißt, er kennt sich mit dem Thema Ernährung perfekt aus. Er war lange Bürgermeister, ist damit im ländlichen Raum verankert und kennt auch in Niederbayern die Herausforderungen von AfD und anderen Parteien, die da sind. Und um es mal so zu starren, statt dem grünen veganen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger sozusagen. Das passt perfekt. Jetzt gibt es wieder Leberkäse statt Tofu-Thümelei. Das finde ich passt sehr, sehr schön an der Stelle. Ich freue mich sehr. Ich glaube, es ist ein gutes Signal.
Er ist so ein Schenkelklopfer, ist das doch.
Mein Gott.
Ich dachte, ich höre nicht richtig. Der schwarze Metzgermeister, das hört sich eher so an wie Voldemort.
Ja, genau.
Da ist mal mein erster Gedanke. Oh, jetzt kommt der. Der, den wir nicht mit dem Namen ansprechen dürfen. Der Alois aus Bayern. Der Bürgermeister, 18 Jahre Bürgermeister.
Mein Gott.
Der Mann, der hat doch alle Qualifikationen, der ist Metzgermeister, Bürgermeister war, er kennt die AfD. Ja, wer kennt sie nicht? So, und das qualifiziert ihn quasi zum Agrarminister. Und das fand ich ja, hast du das gehört, was der Söder gesagt hat? Ich habe mich beömmelt. Jetzt gibt es wieder Leberkäse statt Tofu-Thümelei. So, haben die alle irgendwie Rinderwahn? Oder?
Das kommt, wenn man zu viel Leberkäse isst.
Ja, das kann ja nur sein. Dieser Alois, ne? Hör mal, Alois, wie geht's denn so? Ne? Also der Alois, der ist ja, und Rainer mit Nachnamen, ich weiß nicht, was der Vorname ist, der Nachname, könnte auch Rainer Alois
Keiner
heißen.
Keiner wäscht Rainer.
Keiner.
Rainer muss sich selber waschen.
Der hat sein erstes, in seinem ersten Interview, man glaubt es kaum, der ist noch gar nicht richtig ernannt worden, zum Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer. Kaum ist er im Amt, was macht er? Gibt ein Interview in der Bild-Zeitung. So, und da sagt er natürlich gleich, also Leute, mein Credo ist, diese Fleischpreise macht nicht der Minister, sondern der Markt. Das heißt, es gibt keine Steuer mehr auf dem Markt. Also Özdemir hat ja gesagt, wir wollen eine Steuer erheben. Diese Steuer soll dazu da sein, für das Tierwohl. Die Zuhörer, die den letzten Podcast gehört haben, da haben wir über das vermeintliche Tierwohl-Label 1 bis 4 plus 5 jetzt, was ja jetzt in die gesetzliche Norm mit eingebracht worden ist, da haben wir ausführlich darüber berichtet. Und wir haben ja auch gesagt, dass die gesetzlichen Anforderungen zum Tierwohl bei einem Schwein auf wie viel dürfen da, glaube ich, ein Schwein hat einen Anspruch auf einen halben Quadratmeter, ein Schwein, also 110 Kilo hat ein Schwein, hat Anspruch auf einen halben. Was sagt der neue Ernährungsminister? Billigfleisch. Wir müssen wieder Billigfleisch haben. Hat der nicht geguckt? 3,99 Euro Nackensteaks, die im Supermarkt angeboten werden? Kategorie 4? Nee, 1, glaube ich. 1, ne? 1, ne? Ganz miserabel. Ne? Das ist Tierquälerei hoch 10. Und vollgepumpt, also das ist Antibiotika teurer als das Schwein. Ne? Das muss man ja sagen. Also was sie da reinpumpen. Und die werden, weißt du, die sind krank und sie kommen aus der Qualzucht. 3,99 Euro das Kilo. Er will es billiger machen. Was hat der für einen Wahn? Wo kommt der? Ja, ich meine, er war Bürgermeister. Irgendwo in Hintertupfingen in Bayern. Und da muss er ja wohl ganz große Sachen gemacht haben.
Herr Leber war damals Maurer und war ein guter Politiker. Ich würde das jetzt nicht daran festmachen. ne, was jemand gemacht hat. Und ich finde auch Leberkäse habe ich mal gerne gegessen. So, ne, das ist ja nichts Falsches. Mhm. Aber sich geh, aber dann so eine billige Rhetorik, ne? Ich meine,
ja,
eben noch bei McDonald's an der Bräterei für den Wahlkampf, da werde ich heute noch drauf eingehen und jetzt diese, also das ist einfach nur billig. Und das ist purer Populismus.
Ja, nicht furchtbar. Ganz furchtbar.
Das ist nicht nur Populismus, das ist einfach nur dumm. Und das ist so, dass wir sind mündige Bürger und ich denke, dass auch unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer, wir ja wirklich was auf dem Kasten haben und eine Mindestintelligenz, ne? Und der tritt unsere Intelligenz wirklich mit Füßen.
Ja, so ist das. Ich glaube, das ist der Landwirtschaftstrump, ist das. Er sagt also zum Tierwohl, sagt er ganz klar, also neben den ethischen dürfen wir aber auch die wirtschaftlichen Aspekte nicht vergessen. Die ethischen hat er überhaupt nicht auf dem Schirm. Weißt du, was für ihn wichtig ist? Dass in der Kalbsleberwurst mindestens 15% auch Kalb drin ist. Also das will er auf alle Fälle haben. Das wird er als erstes machen, dass also er eine gesetzliche Norm festlegt oder zumindest das kontrolliert. Dass noch wenigstens Kalb, 15% Kalb drin ist. Also da hat er große Probleme. Er meint wohl, es wäre, als Metzger weiß er natürlich, was da drin ist. Und er findet das schade, wenn seine Kalbsleberwurst nicht mindestens 15% Kalb da drin hat. Ja, er sagt auch, diese ganze Kontrollwahn und Bürokratie muss abgebaut werden. Weißt du, kannst du dir vorstellen, wie die Kontrollen im Bayern sind bei solchen landwirtschaftlichen Betrieben?
Ja, Mai.
Nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, nicht drei Jahre. Im Schnitt alle 40 Jahre werden dort mal landwirtschaftliche Betriebe kontrolliert. Die haben gar keine Kontrolleure. Das ist denen gar nicht wichtig. Und das sind wenn nur so unterbezahlte Leute, die keine Zeit haben und die fahren da nicht raus. Also es gibt überhaupt gar keine Kontrolle da. Naja, was ihm auch wichtig ist, ein Veggie-Schnitzel darf nicht Schnitzel genannt werden. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Da will er auch für Sorge tragen. Gut, der Mann hat was zu tun. Also da merkt man wirklich, der Mann hat Kompetenz, ne? Und von dem können wir noch viel erwarten, noch ganz viel Qualzucht, noch schlechteres Fleisch, noch billigeres Fleisch und Massenproduktion und eben noch mehr Nitrat und Gülle für unsere Felder. Ganz hervorragend. Dieser Mann, der hat den Klimaschutz ganz groß geschrieben und wenn man reinguckt, ist es ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise verankert. Wir sehen es ja, wenn man die Auszüge aus dem Papier zwischen SPD und CDU liest, da steht überhaupt nichts von Klimaschutz, da steht nichts was über Tierwohl, da steht nichts über das gute Essen, gesunde Ernährung ist kein Thema mehr, zuckerhaltige Drinks muss man nicht mehr deklarieren. Klar, um was die Mastschweine- und Milchkuhhaltung betrifft, die Kühe müssen einfach Milch geben, das reicht. Ne? Also ein bisschen Geld soll es für Stallumbauten mal geben, wer es möchte, aber ansonsten eher andersrum. So. Mhm. Und das ist das, was im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU drinsteht. Also wir können uns freuen auf ganz, ganz viel billiges Fleisch aus der Qualzucht. Mhm. Ne? Tja, so sieht es aus in unserem Land.
Ja, ich meine, was das Klima anbelangt, die Eichhörnchen fallen schon tot vor Wassermangel von den Bäumen.
Ja, genau.
Wir haben unser Alter erreicht. Also ich bin mittlerweile so, dass ich oftmals denke, es ist so. Also wirklich so, dass ich denke, dann soll es so sein. Also ja. Das ist wirklich, weil wir sind jetzt mit Ostern, nach Ostern sind wir halt, nee, um Ostern rum sind wir halt mit unserem Wagen, mit unserem Wohnmobil sind wir nach Bremen zu der Tochter von Andrea gefahren, haben die besucht über zwei Tage. Tolle Stadt Bremen, wirklich. Allerdings muss ich ja sagen, ich habe mir die Füße so wund gelaufen. Ne? Ich habe ein Problem am Zeh, deswegen muss ich zur Podologie. Ne? Mhm. Und dann hat die meine Füße gesehen und sagte, oh weia, was haben Sie denn gemacht? Wir waren in zwei Tagen, waren wir 32 Kilometer unterwegs. Und die Schuhe waren nicht so, es gab keine Stelle, wo ich nicht eine Blase hatte. So, aber das so nebenbei. Und wir sind halt dann über die Autobahn gefahren und du bewegst dich nur von einem Stau in den nächsten. Ne? Und das war auch nicht nur der Rückreiseverkehr, sondern weil wir auch Stationen gefahren sind und LKW überholen rechts, die überholen links. Es sind Schlangen von LKW unterwegs und du denkst einfach nur, das kann nichts werden mit dem Klimaschutz.
Auf keinen Fall.
Das kann nichts werden.
So nicht.
Und dann hörst du das mit dem Fleisch, dann siehst du halt, okay, wie Firmen halt sich selber irgendwelche Dinge auflegen, angeblich, die dann zum Wohl der Tiere sind. Und dann sagst du halt, ich war total geschockt, als du das letztens mit dem Tierwohl sagtest, was das für Auswirkungen hat, wie viel Platz die haben und so weiter. Und ganz spannend, vielleicht ganz kurz dem Urlaub. Wir waren in Bremen, was toll war. Dann haben wir Landvergnügen. Das hat man, glaube ich, schon mal erklärt, dass man halt so eine App hat und da zahlt man für die Mitgliedschaft. Und darüber kommt man dann halt, wir waren bei einem Biobauern und haben dann auf einer Obststreuwiese gestanden, total schön. Und bei einem anderen Bauern, der hat uns dann extra noch Strom umsonst gegeben, dann durfte man neben dem Toilettenhäuschen parken, ne, super lange unterhalten. Und der meinte, und das fand ich auch nochmal einen interessanten Aspekt, dann sagte die Andrea, als wir uns auch über Landwirtschaft und Koalitionsvertrag und ne, was alles so auf die wieder zukommt und sagt, das ist ja auch nicht positiv, ne? Also man kann vieles ungünstig an den Grünen finden, aber es sind auch verdammt viele gute Sachen. Und dann sagte Andrea, ja, und dann auch die Massentierhaltung. Und dann wurde er ein bisschen kiebig. Mhm. Dann dachte ich, warum kiebig? Ne? Und dann sagte er, die Leute reflektieren nicht. Die sagen, viele Tiere ist Massentierhaltung. Aber wenn ich viele Tiere habe, damit ich überleben kann und was gefordert sind, aber die haben trotzdem viel Platz, wie unsere Kühe oder unsere Schweine. Und gucken wir mal da drüben, wir machen jetzt nicht beides, Schweine und, ne? Sondern wir teilen das uns auf und die leben auch draußen und. Er meinte, natürlich haben wir verdammt viele Tiere. Aber das ist keine Massentierhaltung. Weil Massentierhaltung ist ja halt damit verbunden, dass sie nur noch im Stall stehen, nebeneinander, keinen Platz haben, nicht fressen können. Und sagte, und das ist, da wird oftmals nicht differenziert. Und alle Bauern dann über einen Kamm geschoren. Er meinte, ja, wir haben auch konventionell immer noch, weil wir es uns auch zurzeit nicht leisten können, irgendwie das anders zu handhaben. Aber es ist keine Massentierhaltung im klassischen Sinne.
Ich glaube schon, dass die Projekte, die auf den Weg gebracht worden sind von den Grünen gerade und dass der Özdemir schon im Sinn hatte, dass ein grundsätzlicher Umbau stattfindet, dass das nicht von heute auf morgen geschieht, ist klar. Du kannst nicht jemand, der 50.000 Kühe hat, plötzlich auf Bio umstellen. Und es ist ja so, dass die Abnahme ist ja da. Das heißt, es gibt ja eine Nachfrage zu dem. Und die Nachfrage, klar, bestimmt den Preis ja auch. Und wir exportieren ja auch sehr, sehr viel Fleisch. Wir sind eben eine der größten Fleischproduzenten. Und alle 20 Sekunden wird bei uns ein Schwein geschlachtet. Wir schlachten über 1 Milliarde Tiere im Jahr in Deutschland. Das machen wir hochprofessionell. Und das geht nicht mit Bio. Das geht nicht mit Tieren, die draußen auf dem Feld rumlaufen, die ihre eigene Suhlgrube haben und so weiter. Das geht nicht. Dann wirst du keinen Nackensteak für 3,99 € bekommen. Das ist völlig unmöglich. Und das heißt dann, wenn du 1 Kilo Nackensteak kaufen willst, dann machst du dafür wahrscheinlich 13,99 € bezahlen. Und dann fängt es wieder an, ja, aber die Armen, die können das nicht. Da können sich nur die Reichen erlauben. So darf es nicht sein. So darf es auch nicht kommen. Aber man kann es ja über den Konsum, kann man es ja schon steuern. Heute essen viele Menschen jeden Tag viel Fleisch, jeden Tag. Und wenn ich sage, okay, gesund ist eigentlich nur, so Sachen sagen das die Ärzte, die Ernährungswissenschaft sagt, 200 Gramm in der Woche ist völlig ausreichend für die Versorgung des Körpers.
Ich habe den Bas Kast, den hast du wahrscheinlich auch gelesen, zur Ernährung. Und das ist ja ein Ernährungswissenschaftler. Und der sagt genau das Gleiche.
Genau. So, wir brauchen nur 200 Gramm. Und wir, aber der Konsum liegt bei den meisten Menschen pro Tag bei 300, 400 bis 500 Gramm. Und das ist ja völlig irrational. Zumal es ja nicht gesund ist. Manche sagen ja, okay, ich rauche, dann kann ich auch Fleisch essen. Andersrum kann man ja auch sagen, wenn ich nicht rauche, warum esse ich Fleisch? Ja, warum tue ich mir das an, dass ich so viel Fleisch esse, weil es bequem ist? So ein Schnitzel machst du in der Pfanne rein, da brauchst du nicht viel zu machen, dann ist es und fertig.
Ich glaube nicht nur, dass es bequem ist. Also zum einen bin ich davon überzeugt, dass die Generation des extremen Fleischkonsums ausstirbt, weil man auch merkt mittlerweile, also es ist ja bei Alkohol und auch bei Fleisch, dass das massiv zurückgeht. Mhm. Und also der Konsum ist wirklich rückläufig, ne? Und bei den jungen Leuten ist das noch intensiver. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Ja, aber das war im letzten Jahr. In diesem Jahr sieht es schon wieder anders aus.
Ah, okay.
Es geht wieder hoch. Also der Fleischkonsum steigert sich wieder. Natürlich, wenn man bedenkt, von einem schlechten Wert, also für die Fleischindustrie schlechten Wert, aber es steigert sich.
Und die Frage ist natürlich auch, wie lernst du kochen? Und also ich koche, also ich habe den Kochunterricht für meine Klasse übernommen und ich gucke halt darauf. Zum einen gucke ich, dass es halt vielfältig gekocht wird, weil halt ich habe tatsächlich Kinder in der Klasse, die wirklich Vegetarisch, also nicht vegan, aber ganz viele vegetarisch essen tatsächlich, dass ich darauf achte, dann natürlich Halal, ne? Dass ich darauf achte, wo, das ist ein Schüler, den ich da habe. Ja, und halt Allergien nehmen zu. Das ist was, was ich, also ich habe gedacht, eher so, dass man guckt, dass man kein Schweinefleisch nimmt, ne, wegen eines des Schülers, da achte ich also generell drauf. So, und dann vegetarisch, nee. Das meiste, worauf ich achten muss, mittlerweile sind die Allergien, die die Kinder entwickelt haben. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? So, das hat ja auch viel mit Fleischkonsum und
Umweltgiften
etc. Umweltgiften und so weiter zu tun. So, und was ich glaube, was ein Punkt ist, ist halt, wie lerne ich Rezepte kennen? Muss ich so das Klassische, wie meine Oma und meine Mutter das gemacht haben, die aus dem Krieg kamen, immer ein Fleischverzicht hatten und plötzlich war Fleisch erschwinglich und es gab jeden Tag Fleisch. Und ich koche halt die Rezepte halt ums Fleisch herum. Also Fleisch ist immer das A und O. El Bundy, was möchtest du? Ja, ich will ein dickes, blutiges, saftiges Steak auf dem Teller. Ne? So, und Gemüse, nee, kannst du wegschmeißen. So, ne?
Ich war jetzt ja für 2 Tage im Krankenhaus und war auch in der Notaufnahme drin. Und ich konnte das beobachten, also in der Notaufnahme, welche Menschen dort reinkommen. Und das war sehr erstaunlich. Also erst als ich schon mal ins Krankenhaus reingekommen bin, schon am Haupteingang, habe ich viele Menschen gesehen, die sahen sehr krank aus, waren aber auch sehr übergewichtig und haben geraucht. Ja, sie konnten sich kaum bewegen. Und in der Notaufnahme selbst, ich würde mal sagen, gut, ich habe jetzt das über eine Nacht quasi mitbekommen, den nächsten Tag dann auch nochmal, weil er auf die Station gekommen ist. Die überwiegenden Patienten waren alle sehr übergewichtig, konnten sich kaum bewegen, waren nicht, würde man sagen, sie waren zwar zwischen 60 und 70, sahen aber viel älter aus und viele von denen konnten sich kaum noch bewegen, gingen schon in den Rollator, hatten also durch ihr Übergewicht große Bewegungsprobleme gehabt und waren dann auch gleich, als das Essen, und das muss ich sagen, ich habe das Essen im Krankenhaus komplett abgelehnt, was da serviert worden war, war nicht essbar, war erstmal nur, klar, nur Fleisch. Ich habe morgens dann Fleisch bekommen, ich habe dann gesagt, tut mir leid, Leute, gibt es lieber jemand anderes, aber für mich ist das nichts. Ne? Mittags kamen dann wieder Klöpse und so weiter, wieder Fleisch, wo ich denen das gesagt habe, sie brauchen mir kein Essen bringen, außer sie hätten irgendetwas, was fleischlos ist, könnte ich darüber nachdenken. Ja, dann brachten die also Gemüse aus der Dose. Wirklich Gemüse aus der Dose. Das ist.
Wo warst du im Krankenhaus?
Erkelenz.
Ja.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe nur gedacht, okay. Krankenhausreform mag vielleicht gar nicht so schlecht sein.
Wenn du sterben willst, geh nach Erkelenz.
Ja, das habe ich ja schon gehört, aber das sind.
Also, ich meine.
Es ist, man geht ins nächste Krankenhaus rein, was also am nächsten ist, und man konnte sich entscheiden zwischen Heinsberg und Erkelenz, und dann guckst du mal in die Rezension rein und denkst du, naja, das ist ja Not gegen Elend. Na, da hat ja keiner wirklich gut
abgeschnitten. Nee, es ist gut, wenn sie dir geholfen haben und, ne, und.
Ja, das muss man sagen, sie waren sehr nett, haben mir auch geholfen, lief nicht alles rund, aber darüber will ich mich nicht beklagen, weil die waren völlig unterbesetzt. Die taten mir wirklich sehr leid und waren trotzdem noch sehr freundlich dabei.
Also ich kann nichts anderes sagen als Highlight, was ich jetzt erlebt habe. So schlimm es war mit dem Unfall meiner Eltern, ne? Dass dann, die sind ins Lohricher Krankenhaus gekommen, die konnten wählen, wirklich, was sie essen wollten und bekamen wirklich richtig gut gekochtes Essen. Und da war kein Thema, ob man Fisch, Fleisch oder vegetarisch, vegan weiß ich nicht, mhm. Na, aber das war immer gegeben. Und wenn mein Vater, der sehr gerne Kaffee trinkt, dann bekam er zwischendurch, wenn er wollte, zwischendurch nicht nur, ne, mhm. sondern auch seinen Kaffee und so. Und jedes Mal habe ich gedacht, oh, hier würde ich auch gerne essen.
Ja, ja wirklich, ne? Du fühlst dich da erstmal ja. wohl. Du fühlst dich aufgehoben.
Und als Ehepaar zu sagen, okay, normalerweise haben sie kein mhm. Doppelzimmer und das müssen sie eigentlich extra zahlen und so weiter, aber wir haben noch ein Doppelzimmer gerade frei.
Na, klasse.
Ne? Und ob wir sie jetzt, ne?
Ja, ich hätte gefragt, ob ich ein Einzelzimmer bekommen könnte. Nee, das ist völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Ja, aber ich sage, ich bezahle das doch. Mhm. Ja, das nützt nichts. Wir haben es nicht. Mhm. Also wir müssen sie mit 4 Leuten auf einem Zimmer bringen. Mhm. Oh, dachte ich, sportlich. Mhm. Und dann siehst du wieder das Elend. Mhm. Na, da sind
also, aber was du jetzt sagtest, Entschuldigung, wenn ich mich unterbreche, ja. bevor ich den Gedanken vergesse. Was mir in letzter Zeit auffällt, also verschiedene Punkte, das ist dicke Menschen, aber nicht dick, wie früher mal dick, sondern fett.
Das meine ich ja. Ich rede von
Fettleibig.
Genau.
Ich
rede von Fettleibigkeit, genau. Nicht von dick, ich rede von Fettleibigkeit. Genau.
Ich habe heute eine junge Frau, wo man denkt, die hat, was weiß ich, 4, 5 Einkaufstaschen von Aldi prall gefüllt unterm T-Shirt. In einer engen Jogginghose oder so Leggings, wo man weiß, die zieht hier an, weil die eine andere Hose nicht zukriegt. Ne? Mhm,
genau.
Und das ist kein Einzelfall, sondern ich weiß nicht warum, mir ist das in den letzten Tagen extrem aufgefallen, anhand dessen, wie viele Leute, ob Mann, ob Frau, vielleicht ist das auch unsere Gegend, die überaltert ist und fettleibig ist, keine Ahnung, aber die sich beim Einkauf so ganz massiv auf den Einkaufswagen stützen, weil sie nicht in der Lage sind, aufrecht zu gehen. Mhm. Das entlastet den Rücken, den Körper und so weiter. Mhm. Und dann haben die Arme so ganz, kennst du das Bild, sondern ne, mit Brust oder Bauch hängen die dann auf dem Wagen, dort, wo man sich festhält, und die Arme ganz weit vorgestreckt.
Mhm. Und ich kann mir das kennen, das Bild habe ich vor Augen.
Mhm. Ne, und das andere ist, wir haben zufällig am Wochenende, hat man eine Fortbildung zu dem Thema Psychomotorik, ne? Und das war richtig, richtig, richtig toll. Jetzt bin ich auch übergewichtig. Also ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Aber dann haben wir unheimlich viele Spiele, die wir eigentlich mit den Kindern machen wollen, gemacht. Vom Seitenspringen über, also wirklich auch unheimlich viele ausgefallene Spiele, die auch uns Spaß gemacht haben. Und dann strenge ich mich an, schaff das. Und dann haben wir, ich habe jetzt für meine Schüler, dass wir 1 bis 2 Mal in der Woche vorm Unterricht laufen. Wir haben direkt an der Schule einen kleinen Sportplatz, eine 400-Meter-Bahn. Und dann habe ich mit denen Aufwärmtraining gemacht. Das heißt, nur ein paar Stretching-Übungen. Mhm. Kein Kind, egal wie dünn die sind, kommt mehr auf den Boden mit den Händen. Mhm. Keines.
Das ist traurig. Mhm.
Das eine Bein anziehen, das andere Bein nach hinten führen, also so im Stankett, ne? Das eine Bein auf dem Boden, sodass man so ein ganz klein bisschen Spannung in den Waden spürt.
Mhm. Weißt du,
wie viele Stunden ein Kind momentan laut Statistik sitzt am Tag? Zwischen 10,5 und 12,5 Stunden.
Das ist eindeutig zu viel. Eindeutig zu viel.
Ich habe mir gedacht, okay, die müssen sich bewegen und so weiter.
Aber das liegt auch an den Eltern. Die Eltern müssen sich auch bewegen.
Genau.
Ich glaube, das ist ein ganz, und das meine ich, das Übel, was eigentlich, und das finden wir in dem Koalitionsvertrag auch wieder nicht. Mhm. Wir reden über hohe Krankenkosten, ja, sehr hohe Krankenkosten. Mhm. Die Krankenkassen sind völlig überfordert. Mhm. Und dann musst du nur ins Krankenhaus gehen und dann siehst du, dass 70% davon Wohlstandserkrankungen sind. Erkrankungen, die durch Übermaß von Zucker, Alkohol oder anderen Dingen, Rauchen, dass sie da wenig Bewegung, das sind Wohlstandserkrankungen sind das. Ich will nicht, es gibt viele, die haben andere Probleme, aber die meisten Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall,
Diabetes,
Typ genau. 2. Und das sind in der Regel die Haupterkrankungen, die unser Krankensystem extrem belasten. Und wir müssen doch das Übel an der Wurzel packen. Wir müssen doch anfangen, in unserer zivilisierten Welt über Aufklärung, und das finde ich, ist auch ein staatlicher Auftrag letztendlich, auch ein staatlicher Auftrag zu sagen, wir haben ein Problem, wir haben hohe Krankenkassenbeiträge, wir können die Krankenhäuser nicht mehr bezahlen. Wir müssen jetzt, das muss jetzt mit einem Jahrenpaket, muss das nachgeschoben werden, damit die Krankenkassen wieder überhaupt wieder Geld bekommen. So, und wir reden davon, das ist heute auch wieder gesagt worden, dass die Krankenkassenbeiträge extrem hoch werden, dass sie noch höhere Krankenkassenbeiträge. Und das muss man sich nur mal vorstellen, dass ein Normalverdiener mittlerweile jetzt 500-600 Euro an Krankenkassenbeitrag im Monat bezahlen muss. Das ist nur ein Normalverdiener. Wenn du dich selbstständig machst mit einer kleinen Firma, musst du 1200 bezahlen. Und du gehst ja vielleicht noch nicht mal zum Arzt hin. Du bist 30 Jahre lang nicht krank und zahlst jeden Monat 1200 Euro. Wenn du ein bisschen was zu verdienst, kriegst du sogar bis zu 1400 Euro. Also da geht viel, viel Geld rein. Und wir wissen, dass diese Beiträge nicht erhoben werden müssten, wenn wir als Gesellschaft endlich anfangen, uns vernünftig und gesund zu ernähren, uns zu bewegen, ja, und nicht unbedingt jeden Tag ein Kilo Fleisch zu uns nehmen und dazu noch 4 Flaschen Bier und da noch eine Schachtel Zigaretten. Ich glaube, die kosten mittlerweile, glaube ich, 10 Euro, wie ich das jetzt letztens mitbekommen habe. Ich glaube, ne? 10 Euro oder so. Ich habe nur gesehen, nicht, wie eine junge Dame da an der Tanke da Zigaretten geholt hat und legte 10 Euro auf den Tisch und hat die Schachtel bekommen. Ich denke, boah, das sind aber Preise mittlerweile. Ne? Aber du siehst viele junge Menschen. Diese Fettleibigkeit, das wissen wir ja, ist ja auch eine Erkrankung. Mhm. Ja, das kommt ja auch irgendwo her. Das ist ja nicht von den Menschen gewollt. Und im Grunde genommen muss man ja wirklich sagen, die tun einem ja leid.
Ja. Ne,
dass die wollen das ja wahrscheinlich genauso wenig.
Und du, also ich erachte das als einen Suchtfaktor. Das ist wie Alkoholismus, genau. Das ist wie genau. Drogensucht und so weiter.
Richtig.
Und das Problem an der Sache ist ja tatsächlich das, ne, wenn man abnehmen will oder selber merkt, dass man abnehmen will und hat halt diese Sucht, dass du das Problem hast. Ein Alkoholiker verzichtet irgendwann auf Bier. Ich habe geraucht, mal eine Zeit lang und habe aufgehört, habe einen richtigen Entzug durchmachen müssen. Das war echt übel, ne? Also war echt schlimm. Ich bin froh, dass ich nicht mehr rauche, aber mein Problem ist ja weg, weil ich habe keine Zigaretten mehr, ich brauche keine Zigaretten mehr. Also verzichte ich. Essen musst du. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, weil die Ernährungsumstellung, das hat ja hirnorganisch mit Belohnungssystem und allem Möglichen zu tun, mit Unterzuckerung und was alles, was ja auch richtig dran zu knabbern, im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Und dabei ist es so einfach. Dabei ist es wirklich so einfach. Also eine Ernährungsumstellung ist kein Hexenwerk.
Nein, widerspreche ich komplett. Nee, weil da, ich kenne das mein Leben lang, dass ich immer zu kämpfen habe. Und was mir passiert ist tatsächlich war, da kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich war als Kind viel zu dick. Mhm. Und meine Oma und meine Mutter, halt Kriegsgeneration, der Junge muss was auf dem Rippen haben. Ein Mann muss dick sein, so nach dem Motto. Tatsächlich so gedacht. Und ich bin mit Leber dran, weil mit ADHS bist du halt immer gerne schlank, weil du nicht essen willst. Du hast auch deine Dinge, die du nicht essen willst. Ne? Das ist halt problematisch bei ADHS. So, und irgendwann war es dann halt so, dass ich dann wirklich angefangen habe zu essen. Und zwar Fastfood. Pommes, Pudding, so was man, Cola, Fanta. Und da ist nicht drauf geachtet worden, weil die waren ja froh. Der Junge aß ja plötzlich, ne? Ich kämpfe mein Leben lang. Wäre das damals nicht passiert, hätte ich, glaube ich, kaum Probleme. Weil ich war als Kind, also bevor das anfing, gärtenschlank.
Ja.
Hatte auch lange Zeit zwischendurch mal wieder Phasen. Aber es ist immer ein massiver Kampf und es tut richtig weh.
Mhm. Nein, ich glaube das auch.
Also das, ne, dieses Abnehmen und auch, also auch psychisch ist das, finde ich, sehr, also ich bin jetzt nicht massiv zu, also ich habe jetzt keine Adipositas oder so, ne? Also zum Glück noch nicht. Also ich bin noch knapp drunter. Nein, ich habe wirklich ein paar Kilo zu viel, aber ich kann mich bewegen.
Ja, gut.
Ich kann mich, ne, ich kann auch noch, ich komme auf den Boden, ich kann nur Seitenstretching, ich kann, ne, ich laufe, ich fahre Fahrrad, ich gehe zum Fitness und mache alles. Aber es ist ein Scheißkampf, den ich mein Leben lang führe. Und würde ich können, würde ich damals sagen, ich hätte es nicht gewollt.
Aber der seine Ursachen hat.
Der sein?
Genau.
Wo sein?
Aber
aber jetzt die Umstellung auf ein anderes Essen. Der Körper sagt ja immer wieder, du hast aber mehr Lust auf das andere, du willst das Essen und du hast immer diesen Teufel, genauso wie beim Zigaretten. Ach, auch doch noch eine, komm, kannst ja morgen anfangen. Das ist gleich mit dem Essen, zumindest aus meiner Warte.
Ja. Ich kann Ähnliches berichten, also aus meiner Zeit war es nicht, also meiner Zeit war es nicht anders. Ich bin jetzt ein bisschen älter, aber da war es ja auch so, Fast Food entstand ja da. Die Pommesbude, die Frikadelle, die Wurst, ne, die war ja immer da, die war immer präsent. Das Fleisch wurde sehr billig, bei uns gab es jeden Tag Fleisch. Bei uns gab es Süßigkeiten, Mutter brachte, hat auch noch in einer Süßigkeitenfabrik gearbeitet. Ich hatte auch 20 Kilo Übergewicht, bevor ich also mein 10. Lebensjahr erreicht habe, war ich also klein. Und das Quadrat.
Wenn man den Dirk sieht, gärtenschlank, groß.
Genau, kann man sich heute, gärtenschlank bin ich auch nicht ganz, aber meine Größe hilft mir natürlich ein bisschen dabei. Ja. Ja. Und aber bis zum 13. Lebensjahr war ich recht übergewichtig. So, ich habe das Glück gehabt, ich bin ein bisschen gewachsen. Und dann war irgendwann schon sehr früh bei mir, stand der Eindruck, dass das Essen für mich etwas Wichtiges ist. Aber eben nicht nur aus Fastfood. Ich habe schon früh angefangen zu kochen. Und das auch, daraus hat sich meine Leidenschaft ja auch entwickelt zum Kochen. Und irgendwann bin ich ja dann zum Vegetarischen übergegangen. Und jetzt seit weit über 10 Jahren eben vegan lebend. Und dadurch, dass ich mich mit der Ernährung beschäftigt habe, habe ich genau das, was du gerade beschrieben hast, gut unter Kontrolle bekommen.
Ich muss allerdings noch einen Einwand, das ist toll, ne? Und das ist ja möglich. Und ich kenne jede Ernährungsberatung, ich kenne das Barcast, alles, was gut ist, ne, um Leberwerte wieder in Schuss zu bringen und. Aber ich glaube, um das noch ein bisschen ins andere Licht zu rücken, ich glaube, es hat auch viel mit ADHS zu tun, weil du halt im synaptischen Spalt hast du ja wenig Noradrenalin, Adrenalin oder Dopamin, je nachdem. Das ist das Belohnungszentrum. Und du bist ja immer, du brauchst ja einen Push im Grunde. So, und der Push, damit du konzentriert bist, dass du, und ein Faktor ist Essen tatsächlich, der hilft, also jetzt nicht, damit man übergewicht wird, weil man viel futtern möchte, sondern zuckerhaltige Getränke, Kaffee, also alles, was so einen Push gibt, ne, der das Belohnungssystem anregt und damit die Produktion erhöht, das brauchst du, weil du ja sonst kaum überlegen kannst, außer Medikamente.
Also was ich, genau, deswegen, was ich mit leicht meinte, ich kann das gut nachvollziehen, was ich mit leicht meinte ist, man kann an kleinen Stellschrauben dafür Sorge tragen, dass man das weiterhin, dieses Belohnungssystem aktiviert. Also ich esse zum Beispiel morgens, esse ich Porridge. Ja, mit Erdmandel und so weiter. Ich mache da Walnüsse rein.
Erdmantel?
Erdmandeln.
Ach, Erdmandeln.
Genau.
Erdmantel, ich dachte.
Nein, nicht Erdmandeln.
Kartoffeln.
Zum Beispiel mit Erdmandeln und so weiter. Das ist ja, was so einen nussigen Geschmack und so weiter gibt, ist aber keine Nuss. So, aber ich nehme Walnuss dabei, ich nehme eine halbe Banane, ich nehme einen halben Apfel und das, was so die Saison hergibt, wie von Erdbeeren bis Blaubeeren und so weiter. Und also das, was an Obst ist, kommt dann da rein. Und das ist schon eine gehörige Masse, ist das. Dieses warme Porridge, was ja im ersten Moment ja vielleicht gar nicht, die meisten sagen, oh, bleib mir weg damit. Habe ich früher auch gesagt, bleib mir weg damit, esse ich nicht. Kann ich nicht. Ne? Aber diese, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, man kann das sehr schmackhaft machen. Schön mit Zimt und so weiter. Das ist eine richtig schöne, ich freue mich morgens, wenn ich das zubereite. Das ist einfach schön. Ich freue mich dann abends schon darauf, dass ich morgens mein Porridge bekomme. Was dafür sorgt, dass also schon morgens du eine wirklich komplette, große Nahrung bekommst und das hält bis mittags. Wirklich.
Hört sich auch besser nach Haferschleim, ne?
Ja, das ist schon richtig so, da hast du schon recht. So habe ich früher auch gedacht. Aber du hast relativ viel Zucker, aber Frucht, also du hast der Frucht den Zucker zu dir genommen. Und dadurch hast du aber über den halben Tag bis sechs Stunden hast du da erstmal Ruhe, wo du nicht das Gefühl hast, ich muss jetzt was essen. Es macht aber auch was mit deinem Körper. Ne? Es reguliert den Darm. Unglaublich. Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte.
Wenn du Richtung Fettleber gehst, was ja mittlerweile auch eine Wohlstandserkrankung ist, wird mal Porridge angeraten, das, weil Hafer unheimlich hilft, die Giftstoffe aus der Leber rauszubekommen.
Ja, soweit ich weiß. Das sind wirklich sehr ganz, ganz positive Eigenschaften.
Und du hast halt keine lange Zeit keinen Hunger.
So, und wenn man meint, man müsste noch einen Snack nehmen, dann kann man das auch machen. Das ist ja kein Problem. Man kann halt eben ein Brot essen und so weiter, um die Zeit bis abends zu überbrücken. Das schafft man dann ganz gut. Und abends kann man, oder man muss ja nicht spät, also je nachdem, die meisten arbeiten ja, dann kommen sie vor 18, 19 Uhr, können sie nicht essen. Aber dann ist eine, also aus unserer Sicht, vegane Möglichkeit, Gemüse ist wirklich einfach wunderbar herzurichten und das wirkt nicht fad, sondern du kannst es mit Mandelmus, du kannst es mit Cashewmus und so weiter. Du kannst da sogar wie mit Parmesan, also vegan Parmesan. Also es sind tolle Sachen, sind möglich, wenn man natürlich abnehmen möchte, dann muss man natürlich Sachen so wie Zucchini-Nudeln und so weiter machen. Dann hat man mit sehr wenig Kalorien, aber ein sehr starkes Sättigungsgefühl.
Aber das, was ich mal extrem beobachte, ist in den Sommerferien, wenn man mal 4-5 Wochen, ne, na, 4-5 Wochen ist ja wieder übertrieben, 3 Wochen am Stück mal, wir sind unterwegs. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, okay, ich lasse mich ein bisschen gehen im Urlaub. Ne, du isst hier, du isst da und dann hast du hier nochmal was. Und als wir in Norwegen waren, waren wir auch 2 oder 3 Mal bei Meckers. Aber zum Frühstück. Dann haben wir dann auch vegetarisch gegessen, halt mit kein Speck, aber so Muffins mit Ei und so weiter. Ja. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nach Hause komme, ich fühlte mich schlanker irgendwie, keine Ahnung, das passte nicht zu meinem Bild von dem, was ich gegessen hatte. Mhm. Kam nach Hause und hatte 5 Kilo weniger auf der Waage.
Oh, aber vielleicht weil du so aktiv warst noch dazu.
Nein, alleine diese Konstanz.
Ja.
Dieses gleichmäßig und dann denkt man aber, man hat, wenn man regelmäßig isst und auch nach Hunger isst und aufhört zu essen, weil du nicht auch diese permanente Ablenkung, ach, da hat jetzt jemand wieder geschrieben, da hat eine Mutter geschrieben, da hat ein Vater geschrieben, da hat die Kollegin geschrieben, da musst du darauf antworten. Jetzt hast du lange Zeit nichts gegessen, aber jetzt flott, 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 flott und schaffst es nicht rein und so weiter.
Und die Plätzchen, die dann während der Mittagspause noch gereicht werden, die da häufig dann überall rumstehen.
Das Lehrerzimmer, kannst du dir nicht vorstellen.
Ich glaube, es ist jeder
bringt was mit.
Ja, genau.
Und wir haben immer Süßigkeiten da stehen, das ist.
Das Gift. Das ist total.
Ja. Wobei ich bin mittlerweile soweit, also ich mache 16:8 dieses Fasten. Ich empfinde es nicht, ich esse sowieso nicht gerne morgens. Ne? Mhm. Also, und das kommt mir extrem entgegen.
Du hast 16 Stunden lang nichts.
16 und das ist ja total klasse für den eigenen Fettabbau und auch, dass der Körper selber die Reserven angreift und so weiter.
Also eine schöne, ja, wer sicherlich kennen viele, die uns hier zuhören, das Thema Heilfasten. Also ich kann das nur wirklich empfehlen, wenn man das, je nachdem, also es ist ein Einstieg in eine, erstmal den Körper erstmal wieder ein bisschen zu entschlacken, ja, runterzukommen, weg vom Zucker, das ist ja ein ganz großes Problem. Ich esse gerne süß. Da muss ja, das Stückchen Kuchen sage ich auch nicht nein dazu. Aber wenn es mir zu viel wird, dann kann man wirklich durch dieses Heilfasten, kommt man weg davon, nach einer gewissen Zeit. Die ersten 2 Tage sind unangenehm, muss man leider durch, ist so. Danach entwickelt sich so ein positives Gefühl, so eine gewisse Leichtigkeit, der Darm ist entleert. Ja, man merkt, dass der Körper an die Fettzellen drangeht, aber gleichzeitig gibt es so ein positives Hochgefühl, ja, dass man wieder schmeckt, dass man wieder etwas riecht, was man vorher nicht gerochen hat. Und wenn man dann eine Brühe bekommt, nur eine einfache Brühe, die schmeckt so fantastisch. Und nach 4-5 Tagen ist die Lust auf Süßes ist erstmal weg. Das Erste, was der Körper haben will, ist eher was Salziges, was Deftiges, nichts Süßes. Weil er weiß ganz genau, der Körper, er braucht jetzt was anderes. Zucker braucht er nicht. Ne? Und
spannend, ich kenne viele, die das machen tatsächlich und das Gleiche berichten.
Genau, und dann bleibst du mal eine Woche lang vom Alkohol auch komplett weg, man bleibt vom Zucker weg, Weizen geht weg. Weizen ist auch ein großes Problem in unserer Gesellschaft, das Brötchen und so weiter. Ne?
Ja, wobei, da mache ich mal keine Sorgen drum, ich mache meinen Joghurt selber, ich mache mein Brot selber, ich habe nur Vollkorn mit Mehl und
Backen. Das ist auch wichtig, Vollkorn.
Das Witzige an der Sache ist tatsächlich, ich war jetzt irgendwann nochmal beim Bäcker, weil ich kein Brötchen da hatte, also kein Brot hatte und ich bekomme das Brot nicht mehr runter. Ich finde das so widerlich, was man bei Stinges, Kamps und Konsorten.
Das schmeckt alles gleich.
Das schmeckt gleich und wir haben früher immer über das Brot, was man so in Holland zusammendrücken kann, ne? Wo Harelslach draufkommt. Ne? Das fand ich früher mal super als Kind lecker, aber so wenn das so holst, mag ich es nicht mehr.
Naja, aber wir wissen halt eben, das werden wir mit unserem neuen Bundesagrarminister, Alois Rainer, wollen wir da mal noch zurückzukommen.
Ja, ich habe auch
all noch das recht. Werden wir, gesunde Ernährung gibt es nicht. Er ist lieber für den Leberkäse, das wissen wir. Also ich weiß jetzt zwar nicht, was Tofu-Tümelei ist, das weiß ich nicht, das müsste vielleicht Söder mal erklären, kenne ich jetzt nicht unbedingt, aber naja, ich fand es einfach nur mal interessant, was sich da, also wie man auf solche Sprüche kommt und was uns da erwarten wird. Leider schade. Naja, okay, gehen wir von der guten Ernährung über zu deinem Thema.
Tümelei ist ein eher abwertender Begriff, der eine übertriebene, oft naive oder selbstzufriedene Form von Patriotismus oder Heimatverbundenheit beschreibt. Er stammt vom Wort Tümeln, das eine schwärmerische, unkritische und kitschige Hinwendung zu Volkstümlichkeit oder Nationalstolz meint.
Klasse, da habe ich was dazugelernt. Und ich dachte, er meint Thymian. Tofu mit Thymian, habe ich gedacht. Nee, kannte ich nicht. Kannte ich wirklich nicht.
Ich kannte Tümelei, kannte ich, ne? Aber ich hätte den Kontext nicht gehabt. Den fand ich jetzt gerade prima. Ja. So, ich möchte nur zwei Mini-Themen, also so am Rand, was mir hier in meiner Nachbarschaft aufgefallen ist und was mein Herz erwärmt hat, mal berichten. Und dann habe ich wirklich ein Thema, wo ich gleich mal einen kleinen Monolog halte, wenn das okay ist.
Ja, gerne.
Also was halt kleine, wird das schon ein bisschen länger sein. Da kannst du mal zwischenhaken, wenn du das möchtest, ne? Also ich fange mit einer Sache an. Wenn du hier aus dem Fenster guckst, guckst du auf den Friedhof. Also das ist der alte Friedhof, der
ist dahinter.
Ist
das so?
Ja, tatsächlich.
Ist das gerade dunkel?
Ja, das ist halt der alte Friedhof. Und hier finden aber auch tatsächlich noch Beerdigungen statt. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass irgendwelche Leute über Jahrzehnte das Grab gepachtet haben und dass auch noch Eheleute oder Familienangehörige hier in die Gruft kommen. Ne? Mhm. Aber hier sind, sagen wir mal, 15, 20 Gräber insgesamt auf einer relativ großen Fläche noch. Und ansonsten wird das als Parkanlage und Spaziergänge benutzt. So, um das mal kurz zu beschreiben. Das heißt, ich gehe auch meinem Hund da durch und so weiter und fange hier so meinen Spaziergang im Grunde, starte ich. Was mir auffällt, ist, ich sehe bei schönem Wetter wie momentan, sehe ich jedes Mal einen alten Mann, kriege ich jetzt schon Pipi in die Augen, einen alten Mann, der relativ schlecht laufen kann, auch recht groß ist, der fährt seine demente Frau, die im Rollstuhl sitzt, jeden Mittag durch diesen Park. Dann hat er einen Sonnenschirm, wie wir den auch im Garten hätten. Den hat er irgendwie zusammengepackt und dann packt er ganz umständlich diesen Sonnenschirm, damit seine Frau, dann sitzen beide, also sie sitzt im Rollstuhl und er sitzt auf der Bank, super freundlich, und dann erzählt er, was er sieht und erklärt ihr sozusagen die Welt um sie herum.
Das find Respekt.
Finde ich super schön.
Schön, ne?
Ja.
Viele Jahre zusammen und dann
zusammen alt werden und
auch solche Situationen dann das zu meistern, ne? Und dabei zu bleiben.
Und dann auch wirklich mit sich und dem Leben zufrieden. Wir haben uns heute mal ganz kurz unterhalten, das haben wir noch nie gemacht. Ich hatte den Hund so zur Seite und dann kam, ja, ich habe keine Angst vor Hunden und so. Und manchen Leuten ist halt unangenehm, ne? Oder ich weiß auch nicht, wie ihre Frau reagiert, wenn sie zum Rollstuhl gehen. Nee, Tiere mochte ich immer gerne. Also so, ne? Und erzählte oder erklärte, was das für ein Hund ist, aber es ist der Frau dann auch wieder, ne? Hatte ich auch. Wie herzlich, ne?
Ja.
Und die zweite Geschichte ist mindestens genauso schön. Du hast vielleicht die bunten Bilder hier auf dem Bürgersteig gesehen, als du eben gekommen bist, ne? Und da stand, du bist super, steht hier. Vielleicht total toll. Und zwar folgendes. Abwechselnd gehen hier abends Mütter oder Väter mit den Kindern entlang. Unmittelbar um 200-300 Meter von meinem Haus entfernt ist eine Grundschule. Und haben Straßenkreide dabei und malen einen Parcours auf. Entweder, was ich total schön fand, letztens so Tic-Tac, das Tic-Tac-Toe oder wie das heißt, dieses Spiel, wo man drei in einer Reihe haben muss, ne? Drei Kreuze in der Kreise oder ein Springspiel oder Brechenaufgaben. Also jede Woche geht irgendjemand hier über die Bürgersteige und das ist manchmal ein halber Kilometer. Und dann werden dann Aufgaben auf die Straße und oder dass man springen muss oder rückwärts laufen. Und die Kinder lassen sich was einfallen. Und hier war vor meinem Haus, weil letztens war so ein Hüpfspiel mit so Kästchen, wie man es halt von früher her kannte, ne?
Hinkelstein oder
Hinkelstein, ja, irgendwie sowas, ne? Und wenn ich aus dem Fenster und ich koche oder habe gefrühstückt oder stehe mal mit meinem Kaffee am Fenster, es sind auch Erwachsene, die sich dann umgucken und dann da springen. Ich finde das so toll. Ja. Und dann steht dann auf der Straße, ich hoffe, dass du jetzt viel Spaß hattest und jetzt freudig zur Schule gehen kannst oder viel Spaß beim Lernen.
So eine Improvisationsanimation, ne? So einfach so aus dem Leben heraus, komm hier, hier ist was, ich biete dir was an. Ich habe dir was hier hingemalt. Wenn du Lust hast, kannst du spielen. Ja, und dann sieht man doch, dass auch erwachsene Menschen doch noch ein bisschen Kind sind, ne? Und sich daran erinnern.
Genau. Mhm. Und dann war eine Frau, die habe ich dann per Zufall gesehen und hat dann ihr Kind beaufsichtigt, was er dann da malte und so weiter. Mhm. Sie malte dann auch was, ne? Und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte ich, oh, stört sie das? Soll ich das weg? Mhm. Nein, ich finde das grandios. Und wenn sie nochmal sowas malen, bitte gerne vor meinem Fenster. Ja. Und dann hat sie halt auf die Straße geschrieben, du bist super.
Ach, das ist ja nett.
Mit den ganzen Luftballons und so weiter.
Ja, also die Gesellschaft ist nicht hoffnungslos.
Das wollte ich damit sagen, ja.
Ja, es gibt, ja, das ist wichtig, dass man auch solche Geschichten erzählt. Das sind die kleinen Geschichten, die man beim Bäcker erlebt oder wie auch immer, oder eben auf der Straße, in der Bahn, dass jemand den Platz frei macht. Die gibt es heute immer noch.
Ja,
wir reden nur nicht mehr so häufig darüber. Und deswegen ist das schön, dass du gerade mal über solche Dinge redest, auch so über das Paar, das da auch nach vielen Jahren noch in einer Situation, die wissen, dass das Ende ist relativ nah. Und es geht ihr nicht so ganz gut, aber sie sind trotzdem zufrieden mit dem, was sie haben. Und das ist auch etwas, das ist eine ganz, ganz wunderbare Eigenschaft ist das. Wir sind ja heute so gestrickt, dass es immer noch weiter, höher, besser, noch schöner, noch reicher und es muss immer wieder was Neues gekauft werden. Aber dass wir das Gute in uns steckt und dass wir uns einfach mal wieder auf uns besinnen sollen und können. Bescheidenheit und Demut vor dem, was wir hier bekommen.
Ja, wie schnell manche Sachen gehen, hast du ja jetzt selber erzählt.
Ne? Genau, das geht ganz schnell.
Das geht.
Also ich hätte nicht gedacht, dass ich innerhalb kürzester Zeit dran denken könnte, dass mir das Leben ausgehaucht wird, obwohl ich wirklich weit davon entfernt war. Aber gefühlt habe ich mich wirklich so, als wenn das so weitergeht, dann mache ich hier keine 10 Tage mehr. Ne? Mhm. Hat sich schnell erledigt, ist auch gut gemacht, das Krankenhaus hat geholfen. Aber die Sorge, dass wenn man in einem Alter ist, Ü60 oder die 70 naht, dass man sagen kann, ja, man ist nicht mehr 20 oder 30, dass man das so wegsteckt. Ne? Also solche Dinge können einen ganz
schnell... Wie alt bist du jetzt geworden?
Ah, mit 66 Jahren, da ist es,
also, ne? So kennst du das Lied, ne?
Also der, genau, 66.
Um ganz kurz zu sagen und euch ein Bild in die... Ja, ins Gedächtnis zu rufen. Dirk sitzt mir gerade mit einem weißen Bademantel gegenüber.
Genau, richtig, das Klavier vor der, genau, und so hochverschwitzt, genau, und ich war noch niemals in New York. Ist vielleicht auch nochmal irgendwas.
Apropos New York, da will ich zurzeit nicht hin und dann sind wir direkt beim Thema. Was mich gerade...
Die lassen uns gar nicht rein.
Nee, die lassen uns, ja... Tatsächlich, da kann man wirklich Befürchtungen mittlerweile haben. Oder vielleicht auch nicht mehr raus.
Oder so.
Mhm. Und genau das ist das mein Thema gerade. Also nicht rein- oder rauslassen, sondern ich bin Förderschullehrer, habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. Und habe halt mein Studium mein Hauptfach war damals Körperbehindertenpädagogik und dann auch Lernbehindertenpädagogik. So hieß es damals noch. Das heißt heute Förderschwerpunkt Lernen. Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Und mein Hauptaugenmerk habe ich gerichtet, weil ich da denke, also gefühlt ein Händchen für habe, sage ich jetzt mal, oder mich da sehr reingefühlt und reingearbeitet habe, sind Kinder mit emotional-sozialen Auffälligkeiten. Also früher sagte man die schwer erziehbaren. Und von denen habe ich die mit Paragraph 15, das bedeutet, die Paragraph 15 wäre vergleichbar mit Kindern im Rollstuhl, die sich nicht ernähren können selber. Oh. Das wäre Paragraph 15. Mhm. Und meine emotional-sozial auffälligen Schüler haben alle Paragraph 15, mit denen ich arbeite.
Denen fehlt also eine gewisse soziale Kompetenz oder geht denen, oder ist das die...
Hochgradig traumatisiert oder sonst was. Also ich möchte jetzt nicht zu viel darüber reden.
Nein,
ich nenne ja auch keine Namen oder keine Kontexte, aber das ist so mein... Ich habe eine Intensivklasse. Das heißt, an einer Förderschule, die den Schwerpunkt hat, habe ich von denen die Intensivleute.
Ich möchte nicht wissen, was denen widerfahren ist.
So, genau. Mhm. Also das sind unterschiedlich. Ich kann ja die Intensivklasse habe ich mir damals gewünscht und bin jetzt 12, 13 Jahre, 14, nee, 14, würde ich mal sagen, mache ich das schon. Mit, und insofern,
ja, mit man großer möchte, Erfahrung jetzt schon.
Ja, man möchte auch, ich werde nicht darüber reden, aber ich kann über alte Fälle halt reden, dass das schon heftig traumatisierte Kinder oftmals sind.
Und konntest du für dich sagen, dass du dem einem oder anderen Kind helfen konntest, in der Gesellschaft sich wieder zu festigen? Oder
es ist
das schwer zu sagen?
Es ist halt...
ich weiß nicht, inwiefern du das verfolgen kannst, wenn die Kinder dann
teilweise irgendwann... Teilweise ganz gut sogar.
Ja?
Mhm. Weil die meistens zurückkommen, die irgendwas geschafft haben.
Weil sie stolz sind.
Darüber. Weil sie stolz sind, das erzählen wollen.
Also und es dir erzählen wieder. Möchten, weil sie dir sagen wollen, hör mal, du hast auch einen Anteil an dieser Geschichte, dass ich heute das, etwas, dass meine jetzige Geschichte besser wird.
Genau. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also ich, ja, jemand, der Innungsbester war im Gartenlandschaftsbau.
Toll.
Ganz Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Sowas halt, oder, ne? Also da hast du, aber du hast die, die wirklich irgendwann wirklich nicht mehr Teil der Gesellschaft sind, weil sie dann einsitzen, tatsächlich. Oder du hast die, die es schaffen. Du hast kein Auf und Ab, du hast die zwei Extreme. Also ich sag auch, also für mich war immer so, dass ich gesagt habe, so, ein Teil meiner Schülerinnen und Schüler entscheiden sich, den Weg zu gehen, den sie selber erlebt haben, weil sie auch aus dieser
also das ist das, was sie kennen.
Aus der Traumatisierung nicht rauskommen.
Genau. Und das ist das, was
die anderen, die es schaffen tatsächlich. Und dann, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass du halt wir netzwerken, das ist ja das moderne neue Wort ganz viel, dass wir halt mit Therapeuten, mit Psychologen, mit Jugendämtern und so weiter in ganz engen Kontakt stehen und ganz viele Gespräche führen, ganz viele Zusammenkünfte haben und gemeinsam überlegen, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen.
Darf ich da vielleicht nur mal ganz kurz nochmal zurückreflektieren, auch aus meiner Geschichte, wo du sagtest, wo ich dich ja bewusst gefragt habe, ne? Merkst du also, dass du auch mit deiner Art und der und des Unterrichts und so weiter, ne, mit den Kindern umzugehen, dass das zum Erfolg führt? Ich denke immer wieder, wenn man so aus meiner Geschichte heraus kann ich sagen, ja, es waren Lehrer, die haben mich nicht gut behandelt, weil ich so war, wie ich war. Also aus einer Zeit heran, familiär war es auch sehr kritisch. Ich hatte also auch keine leichte Kindheit gehabt und auch ähnlich unschöne Geschichten erlebt in meiner Kindheit. Und es gab Lehrer, die das nicht verstanden haben, ne? Die das nicht bemerkt haben, die das als Unruhemensch und so weiter, einer, der nicht immer nur Widerworte gibt. Und aber da war ja sehr viel Trotz ja auch dabei gewesen, obwohl ich eher noch zu den Ruhigen gehörte. Da waren viele in der Klasse waren. Ich würde mal sagen, ein Großteil der Klasse war durch diese Nachkriegsjahre, Nachkriegseltern, waren auch die Kinder, haben gelitten. Traumatisiert weiß ich noch nicht so ganz, zur Grenze hin, je nachdem, was mit den Eltern passiert ist. Denn viele unserer Eltern haben ja auch Schlimmes erlebt. So, und wir Kinder haben das halt eben in der Nachkriegszeit, haben vieles davon mitbekommen und es ist nicht einfach. Und viele Lehrer, die dort in der Zeit waren, meistens auch die älteren Lehrer, haben da wenig Verständnis für gehabt. Ich hatte dann hinterher, also ich war wirklich nicht gut, das muss man sagen. Ich hatte mich schwer getan, habe dann aber eine Lehrerin bekommen, Frau Galle, kann ich immer wieder gerne sagen, wo ich manchmal gesagt habe, die hat mir ein bisschen das Leben gerettet, die aus Dänemark kam, einen wunderschönen dänischen Akzent, also ist richtig süß auch, und eine ganz klare Lehrerin mit ganz klaren Regeln, aber mit unglaublichen Blick auf die Person. Und ich bin, meine Zensuren gingen schlagartig hoch. Ich wurde auf einmal, ich habe Zweien geschrieben, ich habe Einsen geschrieben, wo ich vorher Fünfen und Sechsen geschrieben habe. Und ich habe meine Liebe zur Sprache entwickelt, ich habe meine Liebe zur Literatur entdeckt. Dann haben wir eine Kunstlehrerin gehabt, die ist mit uns im Jazzkeller reingegangen. Ich war sowas von fasziniert. Ich habe diese, ich habe das gemocht, ich habe das geliebt auf einmal. Und ich wusste, in mir ist etwas Neues entstanden. Ja, und dann hat sich mein Leben völlig verändert und ich kann jetzt auf eine gute Karriere zurückgehen. Wie gesagt, ich habe Verantwortung getragen, ich bin Abteilungsleiter geworden, habe viele Dinge, gute Dinge gemacht, habe beruflich Erfolg gehabt. Und ich denke mal, auch da ist der Ursprung zu sehen, wenn die richtigen Schritte eingeleitet werden, also wenn die richtigen Dinge gemacht werden, und da sind Lehrer an einer sehr exponierten Stelle, sind die, die können dich retten, die können dich nach vorne bringen, sie können dich aber auch in den Abgrund stürzen.
Wem hast du das weitergegeben?
Ja, natürlich an innerhalb der Familie, an unsere Kinder. Wir haben Glück gehabt, dass unsere Kinder in der Regel gute Arbeiten nach Hause gebracht haben. Aber die Kinder sagen heute noch, wenn wir einmal nicht was Gutes nach Hause gebracht haben, was uns sehr frustriert hat, dann seid ihr mit uns essen gegangen und habt uns belohnt dafür. Ja, ich habe gesagt, es ist genau der Umkehrschluss. Ne?
Ja.
Also wenn einer eine 5 nach Hause bringt, dann gehe ich mit dem Eis essen und nicht, wenn er eine 1 hat. Das kann man auch machen. Ne? Aber das ist ja so, du musst immer eine 1 schreiben, dann belohne ich dich. Aber ich sagte mir, man sollte vielleicht auch ein Kind dann einmal abholen und mal sagen, komm, wir gehen jetzt mal ein Eis essen, wir gehen schwimmen oder wir machen was Schönes, damit du das vergisst, was da jetzt passiert ist. Ne? Und dass du da wieder neuen Mut rausschöpfst, dass die Welt deswegen nicht untergeht.
Mein Credo ist immer, du brauchst einen außerhalb der Schule, zu dem ein Kind Vertrauen hat, was dem Kind einen Halt bietet. Wenn das Kind das hat, ist eine ganze Menge gegeben.
Das glaube ich auch.
So, und das ist, und was gibst du dem Kind dann mit? Und ich arbeite nach der Bedürfnispyramide nach Maslow. Das heißt, also das habe ich irgendwann mal festgestellt.
Dass die Grundbedürfnisse, ne? Und so weiter, bis dann oben zur Kultur und so weiter kommst.
Genau. Und feststellbar ist bei ganz vielen Kindern, dass oftmals die Grundbedürfnisse gar nicht gefestigt sind. Und das ist manchmal Essen, manchmal Trinken, aber oftmals Sicherheit. So, und das Absurde ist, was viele Lehrerinnen und Lehrer nicht verstehen, auch weil, ne, weil sie halt das nicht gelernt haben, das Rüstzeug nicht haben und so weiter, ist halt, ein Kind testet dich, und zwar bis aufs Blut, wenn es selber traumatische Erfahrungen gemacht hat. Und das bedeutet halt, dass es guckt, bist du stabil? Kannst du mir den Halt geben? Ich trieze dich so lange, bis du eigentlich nicht mehr kannst. Und dann musst du aber immer noch
Vertrauen,
der Fels in der Brandung haben, der dich rettet. Also es geht nicht um Retten, ich kann keine Kinder retten. Also
nein, aber
ich gehe auch nach Hause und lass das.
Genau, dass du in Stabilität trotzdem
gehen kannst. Aber dass die Stabilität da ist. Mhm. So. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann hast du das Vertrauen der Kinder. Und dann sind die auch irgendwann in der Lage und zeigen ihre Schwächen. Und das sind dann die Schwächen tatsächlich in den Kulturtechniken. Und dann fangen die an zu arbeiten. Und das ist der Punkt immer, der mich dann tierisch freut. Ich bin nicht in erster Linie, dass ich das Gefühl habe, bin ein Pädagoge der Deutsch. Na, wir müssen ja alle möglichen Fächer unterrichten als Förderschullehrer oder Lehrerin. Und es ist halt so, dass du dann an einem gewissen Punkt die Kinder hast und du merkst so, es gibt sogar welche, die sagen irgendwann, ich brauche meine Integrationshelferin oder meinen Helfer nicht, möchte ich nicht mehr. Der soll aber nicht böse sein. Also auch so, dann entwickelt sich Empathie plötzlich. Oder dass die dann sagen, ich möchte nicht mehr in der Intensivklasse sein. Ach ja, das war der erste aus der Intensivklasse, einen Hauptschulabschluss bei uns an der Schule der 10. Klasse gemacht hat. Das ist halt auch ein tolles.
Eben.
Genau. Wir machen das meistens dann, wenn sie es schaffen, in der Berufsschule oder noch später, ne, über den zweiten Bildungsweg. Aber der hat es dann direkt geschafft. Der hat auch irgendwann gesagt, das ist nicht mehr mein Umfeld.
Ja.
So, das ist ganz schön.
Ja. Und diese Erfolge, die man dann ja auch wirklich für sich auch feiern kann, ja, es sind ja auch die Motivation.
Oh, ich habe nicht Erfolge. Mein alter Konrektor, der jetzt in Rente gegangen ist, der hat irgendwann mal gesagt, man darf sich die Erfolge nicht auf die Fahne schreiben, weil sonst muss man sich auch die Misserfolge der Kinder auf die Fahne. Es sind immer die Kinder, die das machen.
Ja, aber aus den Misserfolgen kann man ja wieder lernen. Und sagen, also Misserfolge also sind ja.
So ein bisschen Demut.
Ja, ne? Genau. Aber ich finde, das ist auch so eine Kultur. Ich finde, ruhig Fehler darf man erstmal machen. Deswegen haben wir dann unseren Kindern das immer wirklich auch, haben wir das ganz klar unterstützt. Wir haben immer gesagt, wenn ihr Fehler macht, lernt nur daraus. Aber geißelt euch deswegen nicht. Ne? Schaut einfach nur, dass es beim nächsten Mal vielleicht für euch einfacher wird oder schaut, was ihr daraus lernen könnt. Ne? Aber wir haben niemals, also das ist das Gefühl, sich nicht, also dieses Gefühl, eine schlechte Arbeit zu schreiben, das saß so tief in mir, weil ich habe mich immer geschämt. Ich habe mich immer geschämt dafür, wenn ich etwas nicht geschafft habe, weil es hat mich so geärgert. Aber interessant war noch eine Aussage hinterher auf einem Klassentreffen, 15 Jahre später, und dann sagte mir genau diese Lehrerin, und das hat mich völlig von den Socken gehauen, die sagte, bei dir hatte ich wirklich Sorge gehabt, dass du es nicht schaffen würdest. Sie hat gar nicht erkannt, was sie, obwohl ich gemerkt, sie hat gemerkt, ich habe mich verbessert, aber sie hat Angst gehabt, dass ich im Leben scheitern würde, dass es nicht halten würde, weil eben das Umfeld bei mir nicht besonders gut war. Und sie war so überrascht und so froh und so glücklich darüber. Nein, ich sage, es ist alles super, es ist wunderbar, zwei Kinder, guten Job, ne? Also mittlerweile ein Haus gekauft und so weiter. Sie sagt, es ist unglaublich. Ne, hätte sie nicht für möglich gehalten, obwohl sie mir so viel Halt gegeben hat an der Stelle. Ne? Aber insofern konnte ich ihr das dann auch wieder zurückspiegeln. Toll. Das ist dann auch mal ganz schön.
Ich habe mir das gewünscht, weil ich hatte das an der Hauptschule damals. Frau Jansen hieß meine.
Ja.
Und ich bin halt am Gymnasium und ich habe das noch nie so ausgedrückt, aber ich habe da Schläge bekommen tatsächlich. Und also
man an der Schule?
An der Schule. Man hat mir das Lateinheft, also das Arbeitsheft, so dermaßen ins Gesicht geschlagen. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, früher wurde man gerne mit Schlüssel geworfen. Du musst aber nach diesem großen Bund, ja, wenn du da nicht rechtzeitig aussah, dann hattest du aber so wie so als Schrotkugel im Gesicht, ne?
Meine Schüler haben irgendwann mal gesagt, sie werfen doch nicht mit Schlüsseln, ne? Wie meine alten Lehrer.
Ja.
Nein, wieso sollte ich? Weil wir zurückwerfen.
Das hätte ich ja gerne mal gemacht.
Ja,
also wir haben es noch, in der Grundschule sind wir noch mit dem Rohrstock behandelt worden.
Okay.
Ja, Frau Protzis war das gewesen. Genau. Die hat, die wird, ja, kann man nicht anders sagen. Also die hat sich Respekt verschafft mit dem Rohrstock. Wenn einer da die Hände nicht auf dem Tisch hatte, zack. Oder wenn einer was Falsches gesagt hat, zack, gab es nochmal. Und man hat ja früher die Lederhosen ja gehabt. Das waren ja die Hosen, die jetzt am längsten gehalten haben. Und
in Bayern getragen werden.
Wurde es auch schon mal übers Knie gelegt und dann wurde schon manches Kind über die, und die Lederhose macht das nicht besser.
Ja, das glaube ich. Ja. Naja, auf jeden Fall, wo waren wir jetzt? Bei mir war es halt so, dass ich vom Gymnasium runtergeflogen bin an die Hauptschule, dann unheimlich viel gute Erfahrungen gemacht habe mit dieser Lehrerin, also mit einem Lehrer, aber besonders mit der Lehrerin, die dann damals uns dann auch zur mittleren Reife brachte und dann und für so gut hielt, dass sie sagte, okay, dann machen wir jetzt Kurvendiskussionen, wir fangen mit Französisch und Latein an, in der 10. Klasse in der Hauptschule, ist unvorstellbar heute, ne?
Aber und machbar.
Machbar, ja, klar, aber wir waren halt auch gewillt und die hat uns so viel, die waren ja richtig sauer auf mich, weil ich dann einen Nähkurs genommen habe und nicht bei ihr den Kunstkurs. Ich hatte Angst vom Zeichnen, aber es ging ihr darum, dass wir halt die verschiedenen Baustile kennenlernen und so weiter. Und die war richtig, das hat sie mir mehrfach gesagt, dass sie ja richtig sauer drüber war, dass ich nicht bei ihr den Kunst, also ne, damit noch mehr Input, noch mehr Lebenserfahrung, ne, und noch mehr Weitererfahrung. Meinte, was willst du denn beim Nähen?
Ja, ich hätte mich ja
Nadelkissen machen oder, ne?
Man weiß ja nicht, mal irgendwann muss man vielleicht mal Socken stopfen.
Ja. So, die hat also auch viel in uns gesehen und das hat unheimlich gut getan. Und dann bin ich halt habe ich Hörerhandelsschule besucht und abgeschlossen, eine Lehre gemacht und dann halt irgendwann das Abendgymnasium. Und das war, wie sagt man heute so schön, Game Changer. Das waren alles Frau Jansen, die da waren. Die haben, und das fand ich so toll, die haben alle gesagt, wir haben alle Respekt davor, dass ihr alle älter seid, dass ihr alle schon Berufserfahrung habt oder
und nach der Arbeit noch hier hinkommt.
Wie viele Frauen seid ihr, die hier hinkommen, weil sie selber verdienen wollen und nicht mehr abhängig sein wollen vom Mann und sich haben scheiden lassen, jetzt in ärmlichen oder ärmlichen Verhältnissen leben und so. So, und dann und die haben so richtig dann losgelegt. Und dann war auch so, dann habe ich so Sachen erfahren, wie unsere Klasse ist dann auf Klassenfahrt gefahren. Einer konnte nicht mitfahren, weil er arbeiten, das war halt so, und er konnte dann keinen Urlaub haben, war dann schlecht in Mathe. Und die Mathelehrerin, die hätte aufgrund von Überstunden oder was weiß ich, hätte in dieser Woche nicht kommen müssen. Die ist jeden Abend aus Aachen gekommen und hat den 6 Stunden in Mathe fit gemacht.
Ja.
Aus Eigenantrieb. Und ja, der war.
Das nennt man Engagement.
Und der hatte die Mathe, der hat nachher auch in Mathe bestanden. Und alle haben gedacht,
klasse,
es wird klappen bei ihm, ne? Das war so toll und dieses versuche ich meinen Schülern zu vermitteln. Ich habe ADHS, das ist erst mit 47 diagnostiziert worden und du hast ja immer das Gefühl, du bist falsch. Mhm. Ne, alle anderen sind richtig, du kriegst Dinge nicht organisiert, du bist, ne, und so weiter. Und jetzt bin ich, man nennt das high functional, ne, wenn jemand wirklich so viele Strategien halt entwickelt, dass er irgendwann das auch wirklich packt, ne. Mhm. Naja, auf jeden Fall, und das ist das, ich gehe auch mit meinem ADHS offen um, weil ich habe ja auch diese therapeutische Ausbildung für die, ja, im Grunde auch für die Kinder gemacht. Mhm. Weil wenn du mit traumatisierten Kindern arbeitest, musst du auch wissen, an welchen Stellen du aufhören musst. Mhm. Ne? Also wo du wirklich vom Pädagogischen ins Pathologische nachher kommst. Ne? Also es ist auch gefährlich an manchen Stellen. Also,
das kann ich mir gut vorstellen.
Ne? Also dass so irgendwas los, ne? Oder dass zumindest, dass du Dinge erkennst, wo du sagst, hier bin ich nicht mehr Fachmann, hier muss ich abgeben.
Ja, ja. Das ist schwierig, wahrscheinlich gerade bei solchen Geschichten dann hinterher so eine Art Hobbypsychologie zu betreiben. Da ist es gut, wenn man sich da professionell wirklich drauf vorbereitet, um dann nicht noch einen Schaden anzurichten, ja, den man hinterher nicht mehr kitten kann. Aber deine Erfahrung, die du in deinem Leben selber gemacht hast, zuzüglich deiner professionellen Ausbildung, bessere Voraussetzungen kann man gar nicht haben.
Und ich kann den Eltern halt, weil ich halt auch einen Podcast halt über Kreativ-Chaot über ADHS mache und mich da intensiv mit auseinandergesetzt habe, ist es auch so, dass ich auch erkenne, wenn jemand überdosiert, unterdosiert ist, wo Therapien angesagt sind und welche es gibt und ne, multimodale Therapieformen und auch den Eltern sage, wenn irgendwas ist, kann ich gerne, also wenn sie eine Schweigepflichtentbindung mir aufstellen, können wir auch zu dritt mit Therapeuten oder Psychiatern reden und so, ne?
Ja, das ist natürlich ein Fund, ne?
Und dass sie dann, ne, und dass ich dann, dass sie dann hingehen können und mir auch sagen können oder dass ich eine Rückmeldung geben kann, wie es zurzeit aussieht, ne? Um noch besser mit den Kindern arbeiten zu können. Naja. Ja. So, das war nicht mein Thema gewesen.
Du hattest irgendwas vom Monolog gesagt.
Ja.
Das war aber nicht.
Nein, das war nicht mein Monolog. Du hattest gefragt, selber schuld.
Ich freue mich ja oft über deine Antwort.
Aber es trifft es jetzt gerade sehr stark. Und zwar, das ist ein Beruf, auch ein Stück weit Berufung für mich.
Ja.
Und heute möchte ich gerne mit dir, lieber Dirk, über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft, und zwar Diversität und Inklusion.
Die ja mittlerweile wieder im Rückschritt ist, ne?
Genau. In einer Welt, die immer vielfältiger wird, ist es wichtig, dass Unternehmen und Politik, da hast du heute wirklich einen tollen Anstoß gegeben, diese Vielfalt nicht nur anerkennen, sondern aktiv fördern. Und genau wie du gerade sagtest, ist es halt so, dass das gerade rückschrittig ist. So, und
Firmen wie SAP holen das ja wieder raus, ne? Sobald du mit Amerika in irgendeiner Art Verbindung stehst und Geschäfte machst, dann gibt es keine Diversität mehr.
So, was ist die Diversität? Also ich möchte ganz kurz mal die zwei Begriffe definieren, um zu wissen, dass wir so eine gemeinsame Basis haben, wenn wir gleich in die Diskussion gehen. Diversität beschreibt die Vielfalt von Menschen, zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion, Behinderung oder sexuelle Orientierung. Es wird ja momentan bei Diversität nur darauf abgehoben, welches Pronomen man nimmt, oder ob jemand eine Geschlechtsumwandlung macht oder nicht, ne? Das wird ja auch oftmals ins Lächerliche gezogen, ohne auch die psychischen Belastungen zu sehen. Aber es ist ja auch noch viel vielfältiger. Herkunft, Altersdiskriminierung, Religion, Behinderung. Ich habe heute noch einen Podcast gehört, da war ich völlig erstaunt. Da ging es um Konterdan. Und wie viele, jetzt habe ich leider Grünwald, wie hieß die Firma, die das hergestellt hat? Habe ich jetzt leider vergessen.
Das weiß ich auch nicht.
Diese Firma, der ganze Vorstand bestand aus Leuten, die früher bei der NSDAP waren und auch dafür Bewertung von lebenswerten Leben und nicht. Wenn man sich das vorstellt.
Diese Diskussion über das, was da gemacht worden ist.
Und diese Vielfalt ist kein Problem, sondern ich glaube, das empfinden wir beide als großen Schatz, was da eigentlich, ne, was es in der Welt gibt. Gerade in Bildung, Politik, Wirtschaft und Kultur. Inklusion geht noch einen Schritt weiter. Das ist auch mein Themengebiet. Es reicht nicht, dass Menschen verschieden sind. Sie müssen auch mitgedacht, mitgenommen und einbezogen werden. Inklusion bedeutet, dass jeder oder jede unabhängig von körperlichen oder sozialen Voraussetzungen gleichberechtigt teilhaben kann. In der Schule, am Arbeitsplatz oder im Alltag. Mhm. Stimmst du zu, ne?
Ja.
Okay. Wenn wir über Diversität und Inklusion sprechen, geht es also um Chancengleichheit, Respekt und aktive Förderung von Teilhabe. Es geht darum, dass niemand ausgeschlossen wird, weder bewusst noch unbewusst. Doch genau da sehe ich gerade riesige Rückschritte. Und genau das, was du gerade gesagt hast, warum hat SAP, ein internationaler Technologiekonzern, seine Diversitätsziele gestrichen?
Weil sie mit Amerika Geschäfte machen. Und da ist ganz klar, Trump ja gesagt, das machen wir nicht mehr. Wir werden mit Firmen, die sich so aufstellen, also divers aufstellen, das fängt ja schon an mit der Frauenquote in Führungspositionen, was ja auch damit abgeschafft worden ist.
40% war die Quote, die ist abgeschafft worden.
Genau, richtig.
So, und das nächste Unternehmen ist halt McDonald's.
Ja.
Und SAP und der Rückschritt in Sachen Geschlechtervielfalt, das haben wir gerade besprochen. Im Mai 2025 hat SAP angekündigt, seine internen Diversitätsprogramme zu beenden. Konkret bedeutet das, dass das Ziel, einen Frauenanteil von 40% im Unternehmen zu erreichen, gestrichen wurde. Auch die Stelle für Diversität und Inklusion verlor ihre Eigenständigkeit. Diese Entscheidung wirft Fragen auf. Wie ernst meint es SAP mit der Förderung von Vielfalt und welche Signal und Wirkung hat das für andere Unternehmen? McDonald's bekommt Steuererleichterungen. Ein weiteres Beispiel ist die geplante Steuersenkung für die Gastronomie in Deutschland. Die CDU plant den während der Corona-Pandemie eingeführten reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% für Speisen in Restaurants dauerhaft beizubehalten. Ich weiß nicht, die haben eine Spende in Höhe von 500.000 Euro bekommen.
Wer hat die bekommen?
Die CDU.
Merz die CDU.
Von McDonald's. Und
ist das so?
Ja. Mhm. Und warum? Also das,
ich bin mir jetzt weil nicht die sicher. Weil ja, die müssen das ja öffentlich machen.
Ist ne? ja Wenn öffentlich. Man, mhm. Und dadurch, durch diese 7%, spart McDonald's pro Jahr 140 Millionen Euro.
Genau.
Und was haben die in Amerika gemacht, McDonald's? Die waren mit die Ersten, die diese ganzen Diversitätsprogramme gestrichen haben. Mhm. Und da geht die Hutschnur hoch. Friedrich Merz und Markus Söder inszenierten sich im Wahlkampf in McDonald's-Filialen.
Ja, wir sehen das hier. Es ist ja mittlerweile, wenn wir uns mal moralisch mit den uns vorliegenden Werten mal annähern an das, was zurzeit in der Politik passiert. Und da nehmen wir jetzt mal unseren Oberguru Trump. Wir sehen das gerade. Er fliegt nach Saudi-Arabien, er fliegt nach Katar,
bekommt ein Flugzeug geschenkt.
Bekommt ein Flugzeug geschenkt. Er macht Millionen Deals. Er baut in Saudi-Arabien, baut er Trump Tower für unglaubliches Geld. Mhm. Er selber profitiert gerade davon, auch von seiner eigenen Bitcoin-Währung, die er da auch ins Leben gerufen hat. Die arabische Welt, also die investieren wirklich zig Milliarden. Mhm. Dieser Mann geht da ganz offen mit um. Also das ist die öffentlichste Korruption, die man sich vorstellen kann.
Je gesehen hat, tatsächlich.
Die man je gesehen hat. Und dieses Verhalten, das sehen wir bei der AfD, das sehen wir bei der CDU, das sehen wir bei Sarah Wagenknecht, da ist ja auch ein entsprechender Milliardär, ist ja Millionär.
Ja, wobei im Hintergrund. Die fahren ja ein bisschen mehr zum Putin, ne?
Genau, aber es ist ja letztendlich ein Millionär, der das Ganze unterstützt. So, da gehen viel Gelder, gehen da in die Kassen rein. In Deutschland musst du es natürlich halt angeben, von wem du wie viel Geld bekommst. Dass jetzt McDonald's das jetzt macht, ist schon sehr ungewöhnlich, wenn dann solche Geschenke wie die Mehrwertsteuer zu senken im Gastronomiebereich. Ob es der Gamechanger für unsere Probleme ist, das wage ich zu bezweifeln. Ob man das Geld nicht in einer anderen Art und Weise besser in den Klimaschutz oder sonst wo reingesteckt hätte. Ne?
Da sagst du nämlich was, weil jetzt kommt Alternativen. Welche Alternativen und gesellschaftlichen Auswirkungen hat das Ganze? Statt Steuergeschenke an Fastfoodketten zu verteilen, könnten Verbraucherschützer wie Foodwatch eine Reform, und da sind wir genau bei dem Thema, was du heute hattest, unterstützen, die gesunde Ernährung unterstützen.
Ja.
Und das Thünen-Institut hat berechnet, dass eine Steuerbefreiung für Obst und Gemüse kombiniert mit einer höheren Steuer auf Fleisch und Milch erhebliche Vorteile hätte. Das genau. Hast du gesagt.
Umweltfreundlicher?
Ja, ich habe Zahlen. Ja? 10 Millionen Tonnen weniger CO2-Emissionen jährlich, mhm. 20.000 weniger ernährungsbedingte Todesfälle pro Jahr, als hätten wir uns heute abgesprochen, ne?
Ja.
Und 5,5 Milliarden weniger Umwelt- und Gesundheitskosten. Das ist aber.
Aber das will die Gesellschaft nicht. Das ist, ich sage mir immer, jeder bekommt das, was er verdient. Und unsere Gesellschaft bekommt genau das, was wir verdienen. Wir geben nicht mehr aus. Ein guter Freund hat mir mal gesagt über das Thema Pflege, wo ich mich darüber beklagt habe, wie schwierig das in der Pflege ist, die ist viel zu teuer, die ist dies und jenes und man hat keine qualifizierten Leute, man wird nicht gut behandelt. Da hat er mir auch gesagt, ja Dirk, du kriegst das, was du bezahlst.
Ja.
Ja, was es dir wert ist. Ja, und das ist eben so. Wenn es mir nicht mehr wert ist, wenn es mir der Gesellschaft nicht mehr wert ist, gesund zu essen, gesunde Luft einzuatmen, gesünder zu leben, eine bessere Umwelt zu haben. All das, wenn es mir das nicht wert ist, und das muss man leider sagen, ein Großteil der Gesellschaft will das nicht. Mhm. Ja, da kannst du jetzt 1000 Beispiele könnte ich nehmen. Ich meine, all die 25% AfD wollen keine Windkrafträder. Weil das will die AfD nicht. Die AfD will alle Windkrafträder abbauen. Also 25%, die momentan oder fast 30% der Gesellschaft, und das sind mehrere Millionen, da reden wir jetzt schon fast von 4, 5, 6 oder 8 Millionen Menschen, das ist keine kleine Gruppe mehr, wollen keine Windkrafträder. Die ja, CSU es, will es auch
aber
nicht.
Aber es geht ja, das ist ja, da geht es ja nicht um eine Lösungsorientierung, es geht um Ideologie. Und das ist so,
ne,
das
egal geht, wie, egal ob das eine Ideologie ist.
Man kann sich
ist.
Ja streiten über Atom- mhm. oder Kohlekraft oder man kann sich streiten und dann
genau.
Argumente, aber es geht um eine Ideologie und die wird verbrämt mhm. durch Lügen, Fake News und so weiter, damit andere Leute auf den Zug aufspringen.
Genau, aber warum stehen die Sachen nicht im Koalitionsvertrag? Warum? Weil die Gesellschaft es nicht braucht und nicht will.
Weil die Koalition immer noch nicht verstanden hat, dass man der AfD nicht in den Arsch kriechen kann.
Das ist eine Geschichte. Immer noch. Auch nicht, das ist ja nur ein Beispiel. Ich habe jetzt nur mal die AfD genannt, weil sie ganz klar sagen, wir wollen die Windkrafträder wieder abbauen. Wir wollen keine regenerative Energie haben. Da sind ja zum Glück die anderen demokratischen Parteien woanders. Aber trotzdem, es steht nicht in den Koalitionsvertrag drin, eine gesunde Ernährung, Umweltschutz, das steht alles nicht da drin. Warum? Weil es momentan nicht wichtig ist. Momentan sind Militärausgaben wichtig. Momentan geht es darum, günstigen Strom zu produzieren, damit der Industriesektor wieder Autos verkaufen kann. Darum geht es.
Ja, auf der anderen ja? Seite habe ich jetzt gelesen, dass die Solaranlagen deutlich weniger Absatz haben. Und da habe ich gedacht, wie kommt das? Hat das auch jetzt was da mit einem Wandel in der Gesellschaft zu tun, dass jetzt mehr AfD-Wähler oder sonst was, ne?
Naja, das, momentan sind ja sogar sehr viele Windkrafträder gebaut worden. Ja,
ich meine Solar.
Oder Solar.
Und ja. Solar ging gerade, das war das, dass die Leute deutlicher Strom mehr, also genug Stromspeicher haben, aber auch Strom gespart haben.
Klar. Also wir sind ja jetzt mittlerweile in der Lage, über 30 oder 40 Prozent unseres Stroms aus regenerativen Möglichkeiten oder Optionen halt eben zu bekommen. So, das ist ein Fortschritt. Das haben wir der letzten Regierung mit zu verdanken. Ne? Die ja, wo ja alle viel geschimpft haben.
Weißt du, Entschuldigung, noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Weißt du, wer mehr umgesetzt hat vom Koalitionsvertrag, die Große Koalition oder jetzt die Ampelkoalition?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wer hat mehr von den Dingen, die sie wirklich vorhatten, umgesetzt? Die Große Koalition oder die Ampel?
Also ich glaube, die Ampel hat wahrscheinlich mehr umgesetzt. Sie haben ja wahnsinnig viele Dinge angestoßen. Aber damit hat sie die Gesellschaft überfordert.
Genau, das war nämlich so, dass die gefühlt immer die Große Koalition, aber die haben nur ganz wenige Punkte immer im Koalitionsvertrag gehabt.
Ja.
Und die Ampel hatte so viele Dinge, dass das unbeschreiblich viel ist, was sie umgesetzt haben. Aber das kriegt kein Mensch mit.
Oder es wird schlecht gemacht.
Oder wird schlecht gemacht, tatsächlich. Mhm.
Ich will nur ein kleines Beispiel nennen. Also die Gesellschaft hat sehr allergisch auf das Heizungsgesetz reagiert. Mhm. Es gibt einen guten Grund. Es gibt eine große Zeitung in Deutschland mit einer Millionenauflage, die eine Meinungsmacherin ist, die Bild-Zeitung. Hauptaktionär der Bild-Zeitung ist eine Organisation, die nicht den Umweltschutz im Sinne hat, sondern eher Energien, die wie Öl und so weiter den Preis dort zu bestimmen. Für diesen Hauptaktionär war das Heizungsgesetz nicht gut, weil damit quasi die Preise an den Ölmärkten und so weiter fallen könnten, weil die regenerative Energie irgendwann im Vorwärtsdrang ist, ja, und das andere ablösen will. Und das wollen die nicht. Ne? Und das ist nur eine Geschichte. So ein Hauptaktionär hat jetzt Einfluss auf die Bild-Zeitung. Wenn ich 33% oder 34% der Aktien behalte, da sehen wir ja mittlerweile, dass viele reiche Organisationen oder Milliardäre mittlerweile sich Zeitungen kaufen, um Meinungsmache zu machen. Ne? Jeff Bezos zum Beispiel, ne? Washington Post. Da hat jetzt ganz, ganz klar in den Wahlkampf eingegriffen. Das machen wir auch. Und was sagt die Bild-Zeitung? Wer hat am meisten gegen das Heizungsgesetz gewettert? Die Bild-Zeitung. Mit einem unglaublichen Verbreitungspotenzial und dass dieses Narrativ bleibt hinterher hängen. Und nicht das Sachliche wird gesehen, sondern es wird einfach eine Person herausgegriffen, die wird angegriffen und die wird denunziert, die wird so rechtfertig gemacht.
Heute hat die AfD, habe ich Alice Weidel gehört, faktisch ist ja so, dass wir ganz wenig Migranten mittlerweile haben, die wieder nach Deutschland kommen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Söder jetzt da die Grenzen oder Merzis Grenzen sperrt.
Da sind wir ja gerade erst noch eine Woche dabei.
Das ist
schon vorher geschehen im Grunde genommen.
Richtig, ist europäisch beschlossen worden und so weiter. Ob das gut ist, dass man, oder schlecht ist, dass man Menschen nicht, die Asyl brauchen, hier reinlässt, ne, ist eine Sache. Aber da hat sich was getan, da ist irgendetwas geschehen. So, ob man es jetzt positiv oder negativ konnotiert, sei dahingestellt. Ja. Aber was ich jetzt finde, ist, klar, die Weidel stellt sich heute hin und haut da rein und sagt, es sind so viele Migranten und die kommen wieder rein. Und wo ich dann denke, die faktische Lage ist eine andere
Frau. Ist immer so.
Und wir können nicht mehr auf Fakten basiert diskutieren. Es geht doch nur noch darum, wer kann die Lüge besser verbreiten.
Jetzt komme ich wieder zurück zu dem. Ich komme zurück zu dem, was will die Gesellschaft? Was die Politik uns erzählt, ist eine Geschichte. Wir, die Gesellschaft, haben es in der Hand zu sagen, das wollen wir nicht. Wer geht auf die Straße? Wer demonstriert? Wer sagt, damit bin ich nicht einverstanden? Ja, das tun wir ja nicht. Das siehst du in Amerika, siehst du es, die Demokraten, die lecken ihre Wunden seit Monaten, wissen überhaupt nicht, in der Schnelligkeit mit Trump umzugehen. Die Gesellschaft selber.
Das ist die Schnelligkeit, die auch gewollt ist,
dass
den Leuten immer wieder was Neues vor die Platz zu knallen, dass sie nicht reagieren können.
Richtig. Und aber auf der anderen Seite, du siehst, das ist auch ein 300-Millionen-Volk und dann siehst du gerade mal 1000 Leute, die dagegen demonstrieren. Das ist nichts, da lacht der Trump drüber. Wenn du etwas erreichen willst, müssen Millionen Menschen aufgeben. Und
vor der nächsten Wahl hat sich wahrscheinlich so viel verändert, dass sie mit der Stimme nichts mehr ausrichten können.
So ist das.
Ich würde gerne noch zu einem Punkt noch kommen, der genau das anspricht, was will die Gesellschaft, wie will die Gesellschaft verändert werden, vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte. Es liegt an uns allen, diese Themen kritisch zu hinterfragen und für eine Gesellschaft einzutreten. Wir sind heute gut, oder? Die Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern aktiv fördert. Ja, es gibt beunruhigende Parallelen, wenn auch nur keine Gleichsetzung zwischen aktuellen antidiversen Tendenzen wie unter Donald Trump, der Anpassung großer Unternehmen und Entwicklungen. Und das hat, genau das treibt mich momentan um. Und dem nationalsozialistischen Deutschland der 30er Jahre. Feindbild, also ich habe jetzt drei Punkte und dann belasse ich es dabei, beziehungsweise mit einem Kurzfazit von mir. Drei große Punkte. Also Trump und ich glaube, der heißt Ron DeSantis, ne? Greifen gezielt Diversität und Equity und Inclusion Programme an. Ich glaube, das heißt DEI, ne? Was die da abschaffen wollen.
Ja.
Vor allem Unternehmen und Universitäten. Sie unterstellen, solche Programme seien woke, spaltend und anti-weiß.
Ja.
In den 30er Jahren unter Hitler wurde Vielfalt nicht nur ignoriert, sondern gezielt ausgelöscht.
Ja.
Juden, Jüdinnen, Menschen mit Behinderungen, queere Menschen und viele andere wurden systematisch ausgegrenzt und verfolgt und ermordet. Ideologische Grundlage in beiden Fällen, ein angeblich natürlicher, einheitlicher Menschentyp wird bevorzugt, ob nun der weiße Amerikaner oder der arische Deutsche. Gemeinsamer Nenner, eine Ablehnung von Vielfalt als Bedrohung für eine vermeintlich stabile, homogene Gesellschaftsstruktur. Wirtschaftliche Interesse und Mitläufer. SAPs Rückzug aus der Diversitätsförderung ist laut Taz eng mit politischen Entwicklungen in den USA verbunden. Vor allem mit dem Klima, das Trump und konservative Thinktanks wie die Heritage Foundation schaffen. Unternehmen führen politische Sanktionen, Boykotte oder Reputationsverluste bei rechten Zielgruppen. In den 30er Jahren haben sich viele Unternehmen, etwa Siemens, Bayer, VW oder IG Farben, bereitwillig zum NS-Regime angepasst. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Die fahren jetzt in Amerika und da wird schon was, wie sagte mal ein Podcaster, der sagte, der Kapitalismus braucht keine Demokratie. Und ne, die verdienen ja trotzdem.
Das ist genau der Satz, ist genau das, was Trump macht. Genau. Der reine Kapitalismus braucht keine Demokratie. Und das ist aber interessant, dass in einem demokratischen System das trotzdem möglich ist. Ja, gerade dieses uralte demokratische System der Amerikaner, das war ja sowas von festgesetzt. Und wir sehen gerade, dass all diese Mechanismen, die gerade in Amerika genau diese Demokratie immer gehalten haben, diese festen Säulen, dass Trump es geschafft hat, diese Säulen einfach zu pulverisieren. Und plötzlich ist es gar keine stabile Demokratie mehr. Wir sehen auf einmal, dass das, was dort immer nach vorne proklamiert worden ist, wir haben die stabilste Demokratie auf der ganzen Welt, Bullshit. Ein Mann hat es geschafft, all das, diesen ganzen Boden aufzuweichen und plötzlich ist eine Unsicherheit entstanden auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, wirklich auf der ganzen Welt. Es ist sehr, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann. Also es ist so ein wabberndes Gefühl dessen, dass sich das, worauf wir uns immer wieder oder wo wir geglaubt haben, dass wir auf festem Grund und Boden stehen, dass der anfängt, langsam sich aufzulösen, zu wabern. Wir werden unsicher, wir verlieren den Halt, wir glauben nicht mehr, wir wissen nicht mehr, wir wissen nicht, was da in Amerika gerade passiert. Es ist unglaublich, wir können uns das gar nicht vorstellen. Korruption wird normal. Wir sehen, Diversität wird einfach weggewischt. Gleichberechtigung wird weggewischt. Gesetze, Supreme Court und so weiter, gibt es ja faktisch schon fast gar nicht mehr. Die einzelnen Richter, die vielleicht anders sprechen, werden eingesperrt. Das haben wir jetzt ja. Okay. Das merken wir hier in Deutschland auch.
Und klar. Die Anti-Wokeness, dass jemand sagt, wir sollen vielleicht nicht so viel Fleisch essen, dann stellt sich ein Idiot hin, ich benenne es jetzt mal so, auch wenn man es vielleicht nicht machen sollte, und sagt, das wären Tofu-Tümelei.
Genau.
Anstatt sich hinzustellen und für als gewählter Mensch sich hinzustellen und zu sagen, ich tue jetzt mein Bestes und versuche meinen kompletten Grips anzustrengen, und versuche neue Methoden, neue oder altbekannte Methoden, wo ich von überzeugt bin, dass es Deutschland weiterbringt, die Gesellschaft auf demokratische Beine stellt. Nein, ich verunglimpfe einen politischen Gegner so, als würde ich den vernichten wollen.
Genau.
und der Lächerlichkeit preisgeben.
Da würde ich jetzt gleich auch nochmal vielleicht einhaken, wenn ich ist ein Thema, was mir auch noch ein bisschen auffällt.
Ich habe noch einen Punkt. Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne dann okay. abgeschlossen. Die politische Einflussnahme durch wirtschaftliche Macht, Beispiel McDonald's und CDU, achso, das hatte ich schon. In den 30er Jahren unterstützte Industrielle die NSDAP ebenfalls mit Spenden, nicht wegen der Ideologie, sondern weil sie von Hitler eine Stabilisierung und Arbeitsberuhigung erhofften. Er versprach, Gewerkschaften auszuschalten. Wer hat keine Gewerkschaften? McDonald's. Mhm. Ja, und wie wird das in Amerika bekämpft, dass sich Leute gewerkschaftlich organisieren? So, aber deswegen wollte ich das nochmal kurz zu Ende bringen. Wir dürfen halt wegen der Parallelen Trump nicht mit der Bewegung von Hitler vergleichen. Oder nein, vergleichen schon, aber nicht gleichsetzen. Weil da sind extrem viele Menschen ermordet worden. So. Aber die Mechanismen der Radikalisierung, wie Angriffe auf Vielfalt und Demokratie, sowie der Einfluss von Kapital auf Politik sind wieder erkennbar. Und gerade deswegen so alarmierend. Demokratie erhalten wollen, dann müssen wir wachsam bleiben. Und der Schriftsteller Max Frisch hat einmal gesagt, Demokratie ist kein Zustand, sie ist eine ständige Aufgabe. Also lasst uns kritisch bleiben.
Ja, und das ist nicht leicht. Das sehen wir gerade, die Demokratie steht auf dem Prüfstand auf der ganzen Welt. Und die Weltlage ist sehr, sehr kritisch. Ich möchte nur noch mal vielleicht so eine kleine Rückschau halten auf das und dann zu unserem vielleicht letzten Thema noch mal, dass so noch mal ein bisschen da reinpasst, diese kritische Situation, die wir uns aber auch gerade selber schaffen. Auch in Deutschland schaffen wir das. Und da muss ich den Friedrich Merz an erster Stelle nennen. Warum hat er es nicht im ersten Wahlgang geschafft, Kanzler zu werden? Obwohl er eine sehr komfortable Mehrheit hatte, hat das ja nicht geschafft. Mhm. Er hat einen Denkzettel bekommen. Mhm. Den Denkzettel hat er für die Dinge bekommen, die er vorher gesagt hat. Vorher zu seinen Kontrahenten, zu Scholz, zu Habeck, zu Baerbock und so weiter. Was haben die für einen Wahlkampf geführt, der tief unter die Gürtellinie ging? Ja? Das fällt ihm jetzt wieder vor die Füße. Ich möchte eine Sache mal hervorheben und so tickt unsere Demokratie und so tickt momentan auch die Verrohung unserer Politik. Und zwar, du kannst dich vielleicht daran erinnern, dass als Merz einige Aussagen getätigt hat, dass Organisationen wie Omas gegen Rechts dann vor der Parteizentrale der CDU demonstriert haben. Das ist ein gutes Recht. Demonstrationsrecht ist fest verankert. Was macht die CDU daraus? Sie schickt einen Fragenkatalog von 551 Fragen an die Bundesregierung und fragt nach, wie werden eigentlich NGOs finanziert oder wer finanziert sie? Mit der Begründung und mit der Behauptung, die Bundesregierung, sprich also da die Ampel oder die SPD unter dem die Grünen, würden NGOs finanzieren, damit die sich gegen die Parteien von CDU, CSU oder AfD und so weiter stellen würden. Das ist ja eine sehr kühne Behauptung. Das heißt, der Herr Merz hat also erstmal das Demonstrationsrecht ab ACTA gelegt. Er hat es also einfach weggewischt, weil er sagt, ihr dürft demonstrieren, aber nicht gegen CDU und CSU. Das dürft ihr nicht gegen mich. Das hat er sehr persönlich genommen. Und hat es nicht ausgehalten, dass man ihn kritisiert hat. Und das spricht ja schon Bände im Grunde genommen. Wie reagiere ich auf Demonstrationen? Ich reagiere damit, ich entziehe euch finanzielle Mittel. Das macht ja Trump auch. Also wir sehen hier Parallelen zu Amerika.
Amerika, deswegen habe ich das auch heute vorgestellt, habe ich die Sorge, gerade auch Inklusion und Diversität, das ist die Blaupause.
Genau, das wollte ich sagen. Es ist gerade eine Blaupause, die wir jetzt in Deutschland schon sehen, dass eine CDU-Partei und CSU-Partei wie Söder und Merz genau dieses Narrativ der Argumentation, wie Trump es macht, in einer etwas abgemilderten Form, aber macht es schon. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal sagen, was sind NGOs? NGOs sind nicht Regierungsorganisationen. eben wie Omas gegen rechts. Warum er sich darauf fokussiert hat, weiß ich nicht. Und die Behauptung war ja, zum Beispiel Omas gegen rechts oder Campact würden Millionen von Geldern bekommen und würden sie dann politisch einsetzen. Also diese politischen, also diese Nichtregierungsorganisationen dürfen ja nicht, also wenn sie Geld bekommen, dürfen sie das ja nicht dagegen einsetzen. Das ist schon richtig. Mhm. Also sie dürfen sich jetzt nicht hinstellen und dürfen sagen, der Merz ist doof und den machen wir, wollen wir jetzt nicht mehr haben. Wir demonstrieren jetzt gegen Merz. Das geht natürlich nicht, das dürfen die nicht. Wenn Omas gegen rechts sagen, wir sind eine Nichtregierungsorganisation, wir bekommen keine Spendengelder, wir sind frei in unserem Denken, wir sind frei in dem, was wir sagen und wir dürfen Projekte ansteuern, dass wir sagen, wir möchten das Rechte, zum Beispiel möchten Demonstrationen gegen rechts ausführen. Das dürfen sie, das ist klar. Jetzt sollen die ja Millionen bekommen haben. Die Bild-Zeitung hat das genau so behauptet. Er hat ganz klar geschrieben, dass also Millionen an solche Nichtregierungsorganisationen gegangen sind und dass die jetzt falsch eingesetzt werden. Er will ihnen also die Grundlage entziehen. Und die Bild-Zeitung hat das ganz klar reingeschrieben. Und dann denkt mir, woher habt ihr das denn? So, und jetzt möchte ich nochmal einen Sprung machen. Wer steckt denn hinter der Bild-Zeitung? Hm. Hinter der Bild-Zeitung, da ist ja der Hauptaktionär, jetzt der Chef, jetzt muss ich ganz gut sein, bin ich gerade ein bisschen aus dem Track gekommen, hm. Der Hauptaktionär von der Bild-Zeitung, siehste, jetzt habe ich meine ganzen schönen Unterlagen jetzt hier nicht dabei. Jetzt muss ich mal eben ganz schnell nochmal wieder reingehen. Das ist natürlich jetzt peinlich. Ich habe meinen Beitrag nicht mehr im Kopf.
Ich kann zumindest, solange du suchst, noch kurz sagen, dass ich, das war
genau
ein Artikel der Taz, aber mhm. ich verfolge halt das, was in Amerika geht, jetzt mit ganz wachem Blick. Weil ja. ich einfach immer wieder zu viele Parallelen zu den 30er Jahren sah. Und auch das Abschaffen der NGOs geht ja, ist ja nicht nur bei Omas gegen rechts, sondern ja. es ist ja schon vor ein paar Jahren bei der gewesen, dass dann Organisationen, die sich gerade gegen rechts stellen, ja. schon weniger Geld bekommen haben.
Ja, genau.
Hast du es gefunden?
Ich bin dir sehr dankbar für diese Pause. Mir ist der Name nicht eingefallen. Hauptaktionär ist natürlich Matthias Döpfner.
Ja.
So, jetzt bin ich wieder im Bilde. Ich war jetzt gerade mal, tut mir leid, im Bilde bin ich jetzt wieder, ne?
Genau.
So, und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen ruhig gebracht. Aber wie gesagt, der Döpfner, und wir kennen noch den anderen Bildredakteur, Chefredakteur Julian Reichelt. Mhm. Und wenn man diese Verbindung jetzt betrachtet, ja. Und dann noch die Beteiligung von zum Beispiel dem Milliardär Frank Gotthardt. Ja, wenn man diese Verbindung sieht, dann merkt man auf einmal, wo der Wind eigentlich herweht, wo diese ganzen Dinge entstanden sind. Die Verbindung Merz zu Bild-Zeitung. Bild-Zeitung Döpfner. Döpfner zu Reichelt. Reichelt ist ja gefeuert worden, weil er sich ja ein bisschen vergriffen hat an so manchen weiblichen Körper dort. Was ja zu Recht dazu führte, dass jetzt, wo ist Reichelt hingegangen? Reichelt ist jetzt Chefredakteur von News. News, aber N-I-U-S geschrieben, wird aber wie News, wie Nachrichten. Das ist ein Nachrichtenmagazin, was sehr stark polarisiert und sehr viele rechtsradikale Themen aufnimmt. Die wiederum haben behauptet, die haben also, der Reichelt hat sich an Döpfner gewandt, verursacht oder unterstützt durch den Millionär Gotthardt. Ja, das ist diesen Milliardär. Der hat gesagt, pass mal auf, wir müssen was dagegen tun. Ich weiß was ihr machen könnt. Der Döpfner hat das einfach unkommentiert übernommen, schreibt rein, die Omas gegen rechts bekommen Millionen und würden das gegen die CDU und so weiter annehmen. Was ja völliger Quatsch ist. Hinterher musste sich die Bild-Zeitung ja auch dafür entschuldigen, weil sie so Mist letztendlich bezahlt hat, also rausgegeben hat. Letztendlich, was haben die bekommen? 5.000 Euro für ein Modellprojekt. Und das war eine kleine Unterorganisation von Omas gegen rechts. Die haben einfach nur in einer Sache, haben die sich jetzt zum Beispiel in einem Modellprojekt Rassismus in Buxtehude und dafür wurden dann 5.000 Euro ausgegeben, hat der Kanzler selber noch überwiesen, weil er das ganz gut fand. Und nichts anderes. Und da wird so etwas behauptet, aber ich wollte nur damit aufzeigen, wenn man die Fakten mal checkt, wo kommt denn das her und wo bleibt denn das Narrativ bei einer Millionenauflage, ist doch klar, ist diese Headline, die ist dick raus, aber das Kleingedruckte 30 Tage später, das liest doch keiner mehr. Haften bleibt, Omas gegen rechts kriegen Millionen und damit machen wir doch unsere Demokratie kaputt. Ich will damit sagen, Merz und Konsorten zerstören diese Demokratie und verlangen aber Rücksichtnahme. Mhm. Und genau das fordern sie jetzt ein, dass sie für sich beanspruchen, seid demokratisch zu uns. Ja, ich will euch den richtigen Weg zeigen. Führt aber die Menschen an der Nase herum und versucht durch solche Geschichten genau das Gegenteil zu machen. Und damit geht die Glaubwürdigkeit über Bord und damit haben wir keine Demokratie mehr.
Die News, das wusste ich hätte jetzt den Namen nicht gewusst, zeigt sich nicht offen rechtsextrem, aber spricht halt von linksgrüne Eliten, genau. Staatsmedien, Meinungsdiktatur.
Die machen es andersrum. Die sägen, die nehmen also die Grünen und die Linken, nehmen die in die Mangel. Ja, und ohne dabei die rechten Themen zu nehmen, weil sie natürlich nicht in die rechte Ecke gedrückt worden
Allerdings, sind, der ist halt ja, konservativ bis rechtspopulistisch, aber diese Punkte, die er setzt, sind keine anderen Punkte im Grunde oder eine Idee, wie man einen Staat unterwandern kann oder untergraben kann, genau so, indem man halt diese Talking Points setzt, neue Begriffe schafft, neue Wörter verschmilzt, damit man halt anders darüber denkt. Aber in den Wörtern ist, damals war es jüdischer Bolschewismus als Beispiel. Da ist ja auch nicht gesagt worden, wir bringen die Juden um und wir werden Russland erobern, sondern die Leute wurden ja erstmal mit der sprachlichen Ideologie gefüttert. Und wenn das einmal drin ist im Denken und du hast die Sprache dafür, dann kommt die Handlung hinterher.
Ich will nur mal sagen, unsere Politiker spielen mit dem Feuer. Ja, sie wundern sich, dass die AfD so viele Zuläufe hat. Aber selber spielen sie mit dem Feuer.
Die übernehmen das.
Genau. Und übernehmen das. Und sie sind keine ehrlichen Demokraten. Dann würden sie so etwas nicht tun. Dann würden sie das nicht machen.
Es gibt eine, das bringe ich ganz kurz noch an, und zwar es gibt Götz Kubitschek. Ich habe einen Film gesehen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und dieser Film hat das Institut für Staatspolitik, sehr staatstragend, der Name IFS. Da fährt der Höcke mit der AfD regelmäßig hin und lassen sich indoktrinieren, weil der Kubitschek genau dieser Think Tank ist, den der Trump hat und so weiter. Und da werden genau diese Sachen etwas behaupten, genau das, was du gesagt hast, wie mit der Bild-Zeitung, was behaupten, das zurücknehmen, ach, da haben wir uns vertan, wie du eben sagtest, die Headline ist da.
Und die sitzt.
Sich immer als Opfer darstellen, immer wieder was behaupten und direkt wieder in die Opferrolle reingehen. Und der hat das so ausgearbeitet bis zur Übernahme der Regierungsgeschäfte.
Und die haben ja nun einige Zeitschriften. Die Welt gehört denen ja auch. Das sind, also du weißt heute nicht mehr, wem kannst du noch glauben? Man ist selber schon so verunsichert.
Hast du schon mal Welt auf YouTube gesehen? Oder nicht auf YouTube, sondern im Internet gesehen? Dieser Videostream von denen? Boah, das ist so geil gemacht. Also wirklich, da muss man den Hut vorziehen. Die lassen unten, wie nennt sich das, so ein Banner durchlaufen. Und dann stehen da hochinteressante Dinge, wo du auch teilweise denkst, das kann doch nicht sein. Im Hintergrund diskutieren die ein komplett anderes Thema. Und wenn du nicht aufpasst, dann vermischt sich das und die pflanzen dir ja eine Ideologie ein. Nebenbei. Das ist so genial gemacht.
Ja, wir müssen aufpassen. Das ist das, was ich sagen will. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht immer alles glauben, was wir hören, was wir sehen. Aber wir müssen trotzdem wieder anfangen, die Demokratie zu stützen. Wir müssen für die Demokratie da sein. Ansonsten bekommen wir das, was ich gerade gesagt habe. Jeder bekommt, was er verdient. Und unsere Gesellschaft verdient sich anscheinend das gerade und ist noch nicht bereit, wirklich dafür zu kämpfen, dass das nicht mit uns gemacht wird. Und die Politiker, die jetzt uns führen, die müssen mit der Verantwortung umgehen können, vertrauensvoll umgehen können. Ansonsten wird die AfD weiterhin nach vorne kommen, wird weiterhin Zuläufe haben. Wenn solche Dinge gemacht werden, wie was der Merz da mit Omas gegen Rechts gemacht hat, gegen die NGOs, wenn der nicht anfängt, wirklich jetzt auch demokratisch zu denken und das Grundgesetz auch so zu akzeptieren, wie es ist, dann kann das nichts werden. Und ich habe Sorge, dass die SPD sich gerade nicht als Mana an ihrer Seite stellt. Die beweihräuchern sich jetzt gerade, und wenn ich sehe, wie dieses Koalitionspapier gerade aussieht, da steht nichts Gutes für die Gesellschaft drin. Ich sehe da nichts jedenfalls. Und da kann ich schon verstehen, dass die Jusos gesagt haben, wir wollen das nicht, aber man hat Angst vor der AfD. Was ist denn das für eine Argumentation?
Das kann keine Argumentation sein.
Ich kann mich doch nicht mit der AfD erpressen lassen und sagen, wir machen das nicht, weil.
Und die Linke hat es ja vorgeführt.
Genau.
Hat ja gezeigt, wie es geht.
Ja. Und da muss man leider jetzt sagen, dass die müssen sich endlich zusammenraufen. Mhm. Das muss besser werden. Die müssen einfach versuchen, jetzt wirklich das Vertrauen zurückzuholen. Aber an den Protagonisten muss ich leider erkennen, dass das ein schweres Unterfangen wird. Mhm. Naja, wir wollen aber jetzt keine Endzeitstimmung machen, sondern wir wollen positiv in die Zukunft schauen, denn wir haben es ja selber in die Hand. Und ich hoffe, alle unsere Hörer, die dann, die wenigen oder die vielen, die uns jetzt zugehört haben, werden das als Anlass nehmen, vielleicht darüber nachzudenken, ob wir, was, du, dein Finger jetzt, ach, du willst das Buch haben. Genau.
Ich habe den Dirk halt, vielleicht ist das mal ein kleiner Anreiz, was zum Geburtstag geschenkt, das habe ich jetzt gerade
mal
die Hand genommen, und zwar ist das von Arne Semsrott. Das ist, der Name ist bekannt, weil das ist der Bruder von dem anderen Semsrott. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der Comedian, der im Europaparlament gesessen hat.
Sorry.
Der ist ein total toller Comedian und hat dann für die Partei ist er ins Europaparlament gezogen und hat dann ganz viele Dinge da aufgedeckt. Ja. Und der Arne Semsrott, den mag ich deswegen auch ganz gerne, weil er der Sprecher des CCC ist, auch eine NGO.
Mhm. Ja.
Und der hat ein Buch geschrieben, ist ein Spiegel-Bestseller. Spiegel-Bestseller, eine Anleitung zum Widerstand und Machtübernahme heißt das Buch. Mhm. Und da geht es darum, welche Möglichkeiten man als Privatperson hatte, sollte die AfD mal oder eine ähnlich gesunde Partei an die Macht kommen, wie man.
Sehr interessant. Ich werde in letzter Zeit häufig danach gefragt, was sollen wir tun, wenn das alles wieder kommt? Was sollen wir tun? Vielleicht finden wir da Antworten, da können wir nächstes Mal drüber reden.
Ich muss es auch noch lesen.
Genau, dann machen wir das beide und dann können wir darüber berichten.
Und aber noch eine Sache möchte ich dir wünschen. Also das ist aber jetzt kein Geburtstagswunsch, sondern ich wünsche dir von Herzen, auch wenn ich Gladbach-Fan bin, dass der BVB auf den 4. Platz kommt.
Ja, genau. Ich warte auf den Samstag. Ich glaube fest dran.
Ey, die wollen Benzi Baini für 20 Millionen verkaufen, ne? Irgendjemand hat jetzt ein Angebot eingereicht. Benzi Baini, 20 Millionen.
Gerne.
Zack, weg.
Und weg. Genau. Das stimmt. In diesem Sinne.
Klar, bis dahin. Ciao.
Wir wünschen euch was, ne? Bis dann. Ciao.